Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life-Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
Ich bin Kurt Neumesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Moers, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen.
Wir treffen uns hier alle 2 Wochen als Kollegen, aber auch Geschwister, um uns aus unserer Sicht über die wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen zu unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang zu schaffen. Wir wollen dabei auch gerne in den Austausch gehen und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, gern auch euer konstruktives Feedback zum Podcast, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriftcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Und falls euch unser Podcast gefällt, so hoffen wir natürlich, freuen wir uns auch über eure Bewertung und Sterne bei iTunes.
Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Los geht's.
Yeah.
Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Neben mir sitzt natürlich wieder kein geringerer als mein Bruder.
Echt?
Schön, dass du da bist.
Ja.
Bist du mitgekommen, ne?
Ich bin dabei, habe ich mir gedacht, ich komme mal mit.
Ne? Ich habe dir einfach mal mitgeschleppt du mich oder wie auch immer. Ja. Wir sitzen nämlich jetzt hier und sind total happy und freuen uns wirklich sehr auf die heutige Folge.
Sehr super.
Denn wir sind jetzt hier angekommen in Berlin.
Ja. Und, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
In Berlin.
Ja. Ja. In Berlin und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen dürfen, Alex, denn der Alex ist im Grunde genommen, muss man sagen, unser ja sogar auch Podcast-Kollege. Also nicht nur Kollege, richtig, ja. Sondern ja. Auch Podcast-Kollege.
Ja. Mhm.
Und du hast zusammen mit dem Jan, der leider ja heute nicht dabei sein kann, ihr habt den Podcast Psychcast und eigentlich den man ja auch im Grunde kennt. Aber
ja, das
trotzdem,
will ich hoffen.
Ja. Ja. Aber wenn du magst, also fände ich auch ganz cool, wenn du es nochmal so ein bisschen selber erklärst, was gerne. Genau macht euren Podcast aus und wie habt ihr euch denn so gefunden?
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
Ich freue mich, sehr, euch
kennenzulernen.
Erstmal herzlich willkommen.
Ja, dankeschön.
Ja. Genau,
herzlich willkommen. Super, dass ich bei euch bin. Ich freue mich. Ich höre euch gerne, habe gerade die neueste Folge gehört. Und Jan.
Dankeschön.
Ja, gern. Mein Freund Jan und ich, wir machen seit 5 Jahren den Psychcast. Das ist auch ein Podcast rund um die Themen Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Von hemdsärmlich bis wissenschaftlich korrekt. Und Jan ist in Köln. Jan ist Chefarzt in der Psychiatrie in Köln und ich wohne hier in Berlin. Und deswegen machen wir das immer über Leitung. Also nicht wie ihr oder wie wir jetzt so schön gemütlich zusammensitzen. Wir sitzen dann schön gemütlich jeder zu Hause im Wohnzimmer und sind übers Internet verbunden. Und jeder nimmt zu Hause auf. Ausnahme natürlich die seltenen Fälle, an denen wir uns besuchen. So.
Kurze Frage.
Gerne.
Du sagst gerade, der Chefarzt in Köln, hat er gewechselt? Oder?
Achso, nee, in Krefeld. Jan wohnt in Köln, aber ist in der Klinik in Krefeld.
Ach so.
Genau.
Okay,
bisschen klar. Verkürzt die Geschichte. Ja, ja. Genau.
Okay.
Und wir haben uns einfach kennengelernt, weil wir im gleichen Verlag irgendwie 2014 ein Buch rausgebracht haben. Jan über Pharmakotherapie, Psychopharmakotherapie und ich über den Berufseinstieg für Ärzte. Ich habe dann gesehen, weil er so in der gleichen Verlagsvorschau war, dass er einen Blog betreibt, Psychiatrie to go. Und dann dachte ich, das wäre die Gelegenheit, vielleicht ihn mal zu fragen, ob ich mit ihm zusammen einen Podcast machen kann oder ob er das mit mir machen möchte, weil das schon immer so ein bisschen mein Fable war, Podcasting. Ich habe schon, es war 2003, habe ich schon einen Podcast gehabt, als ich noch Student war.
Wahnsinn.
Ja, total. Da war es wirklich noch mit einem Modem, wo man sich einwählen musste, 28K, glaube ich, die Geschwindigkeit. Und da habe ich einen Podcast gehabt mit einer Studienkollegin zusammen und wir haben WG-Zimmer über Podcast-Shows vergeben. Aber damals natürlich noch total wenig Hörer und so. Aber da war schon mal diese Neigung dazu da, zu dem Medium auch so. Und ja, so kam das. Dann kam eine Latenzphase und irgendwann kam dann Jan und der hat gleich gesagt, ja super, lass uns mal machen. Lass uns einfach doch Gespräche unter Medizinern aufnehmen, Gespräche über die Psyche. Das haben wir dann ausprobiert und es hat gut geklappt und das machen wir jetzt schon eine ganze Zeit.
Seit wann macht ihr das genau?
Anfang 2015 war das.
Wahnsinn, ja.
Super.
Da kam ja im Grunde genommen, finde ich zumindest in Deutschland, ja erst so richtig das Thema wahrscheinlich auf, ne? Oder so langsam, ne? Weil ich finde, das ist ja immer noch so ein Thema, also jetzt mittlerweile ja nicht mehr so unbedingt ein Nischenthema, aber Podcasts, das hat ja echt ein bisschen gebraucht, im Gegensatz jetzt sagen wir mal zu Amerika oder so, dass es hier zu einem populären Medium wurde.
Ne? Ja, stimmt. Es gibt immer so Schübe. Ich glaube, als das iPhone jetzt auf jedem Gerät diese App, diese Podcast-App installiert hat, ne? Das war irgendwie vor 3-4 Jahren, da war das nochmal so ein Schub, weil das ist natürlich so bei vielen, wenn du ihnen das so vor die Nase hältst, dann nutzen sie es eher, als wenn man irgendwie iTunes installieren muss und das ist ja so ein bisschen kompliziert und so.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht wird es auch noch mehr, wobei wir halt auch so mit unserem Nischenthema eigentlich so und unseren Hörerinnen und Hörern so sehr glücklich sind.
Also, es kommt auch dazu, fällt mir auf, dass in den sagen wir Mediatheken wie RTL und wie sie alle heißen, inzwischen auch gesagt wird, auch als Podcast. Oder
ja, genau.
Weißt du, also,
ja, genau. Das heißt, auch vom Deutschlandfunk zum Nachhören. Ne,
genau.
So,
ne? Ich glaube, dass das mit einer der Gründe ist, warum das jetzt immer populärer wird. Und ich muss sagen, ich bin totaler Fan davon. Du hast mich ja auch angestachelt vor, ja, seitdem wir losgelegt haben. Ich kannte das kurz davor gar nicht, ne, und war schwer begeistert.
Ja. Ich auch. Ich höre unheimlich gerne Podcasts selber auch, wenn es irgendein Thema gibt, ein Nischenthema, mit dem man sich gerade beschäftigt, worüber man mehr wissen möchte. Man sucht das bei iTunes und kann dann wirklich lange Gespräche verfolgen, wo man jeden Gedanken irgendwie so mitdenkt. Ich finde das ein unheimlich persönliches und intimes Medium auch. Ich habe mich auch auf heute Abend zum Beispiel gefreut. Ich hatte einen stressigen Tag, ne, eine Baustelle zu Hause so ein bisschen, viel gearbeitet, noch einen Termin dazwischen gehabt. Ich dachte so richtig schön, so ein Gespräch, das man in aller Ruhe führt, das ist ja nicht nur für die Hörer, sondern auch für die Macher eigentlich was ganz Entspannendes.
Ne? Auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Es hat auch was von, nochmal sich richtig damit zu beschäftigen,
genau.
Vor allen Dingen auch dem Mensch zu begegnen, ne, der dahinter steckt und ich finde das immer mega bereichernd.
Total.
Ja.
Ja.
Ja. Ne? Ja, aber so habt ihr euch also kennengelernt, alles klar. Und ihr seid ihr denn, sagen wir mal, beide von der gleichen Profession her, also auch im Bereich Psychiatrie oder habt ihr noch weitere, weil Ärzte machen ja immer...
Ja, einerseits ja und andererseits nein. Also Jan ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ich habe eben schon von seinem Buch erzählt, er hat mehr so auch den Schwerpunkt medikamentöse Behandlung, auch aber Verhaltenstherapie, aber der ist halt in einer psychiatrischen Klinik tätig. Mhm. Bei mir ist es so, ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Es ist ja in Deutschland getrennt. Da ist nochmal der Fokus mehr auf die Körper-Psyche-Schnittstelle sozusagen. Also das ist der eine Schwerpunkt. Mhm. Gerade sowas wie Essstörungen, somatoforme Störungen, wo also Körper und Psyche ganz besonders interagieren.
Ja.
Und der andere Schwerpunkt in meinem Fachgebiet ist dann nochmal sehr stark die Psychotherapie. Also das ist in der Facharztweiterbildung deutlich umfangreicher und auch so im Berufsalltag ist unsere Behandlung viel mehr psychotherapeutisch ausgerichtet.
Okay, finde ich nämlich super. Ihr macht das nämlich auch, also die euch noch nicht kennen, unsere Hörer lernen euch ja auch mit der Folge jetzt auch kennen. Was ich ganz toll finde, ist, dass ihr auch Betroffene da habt. Also dass ihr wirklich, ne, dass ihr sagt, gerade das ist auch wichtig, ne, dass man da, oder auch Hörerfragen beantwortet.
Ja, genau.
Ganz, ganz tolle Sache, weil das ist, und das ist mir immer wichtig, praxisnah. Nicht so theoretischer, sag ich mal, Kram, sondern wirklich praxisnah, alltagsnah und auch mitten aus dem Leben, kann man sagen.
Ja, genau.
Ja, auch nicht so von oben herab.
Oder? Ja, genau, das war uns wichtig auch, genau das. Und das habe ich bei euch jetzt ja auch immer wieder gehört, finde ich ganz toll. Und wir haben es auch ein bisschen auch rausgefunden nach und nach. Also wir haben auch schon mal so Theorievorlesungen gemacht, wo wir dachten, das ist jetzt irgendwie ein spannendes Thema. Wir haben vorhin eine Outline geschrieben und da war dann ziemlich viel Theorie drin. Das findet auch seine Befürworter. Ne? Da gab es auch welche, die sagten, ach, jetzt habe ich XY mal richtig verstanden. Oder wir hatten auch schon Kolleginnen, Kollegen, die gesagt haben, Mensch, ich habe das noch auf dem Weg zur Facharztprüfung gehört und das hat irgendwie geholfen oder so. Ne?
Okay, cool.
Und aber ich glaube, also für uns ist es so die Mischung und im Moment sind wir so auf dem Trip, auch dieses praxisnahe mehr so in den Mittelpunkt zu stellen und auch mit Betroffenen zu sprechen. Und einfach auch so Alltagsthemen, die mit unserem Fachgebiet ja zusammenhängen. Also das Akademische ist ja immer eins, aber viele Dinge kennt ja jeder aus dem Alltag und jeder struggelt da an seinen Themen und so. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön zu kombinieren. So.
Du sagst auch noch was Wichtiges gerade. Wenn ihr da sogar Theoriesachen also vermittelt, hat das ja schon fast Fortbildungscharakter. Das heißt, man könnte ja dann sagen, je nachdem, was für ein Thema ihr ja dann da, glaube ich, behandelt, hat es schon kann man das so sagen, oder? Fortbildungscharakter, ne?
Genau, ich glaube, bei uns ist es so, bei den Hörern, dass es so die Hälfte ungefähr Profis sind, so Psychotherapeuten und Mediziner. Also wir haben auch viele somatische Mediziner, die sagen, ach, das ist ja mal irgendwie ein netter Zugang so zu diesen ganzen psychosomatischen Themen, ja, ne, die sie im Alltag aufgrund natürlich Zeitdruck im Medizinsystem und so nicht so unterbekommen. Und hatte neulich einen Nephrologen geschrieben und häufig auch mal Orthopäden, die gesagt haben, das ein oder andere Thema wie Schmerzen oder so, haben sie nochmal einen anderen Zugang bekommen. Das ist ja viel entspannter irgendwie auf der Autofahrt oder während der Zugfahrt, als jetzt irgendwie noch ein Lehrbuch eines anderen Faches zu schwingen. So, ne? Also das ist so die eine Hälfte, und die andere Hälfte sind wirklich interessierte Laien oder Menschen, die jetzt irgendwie was damit zu tun haben oder vielleicht einen Angehörigen haben, der krank ist oder es einfach spannend finden. Da haben wir auch viele Rückmeldungen. So.
Okay, spannend.
Du hast auch ein Buch geschrieben, sagst du, ne? Alex?
Genau, ja, ja.
Genau. Hast du ein Buch geschrieben oder hast du mehrere Publikationen schon gehabt?
Also ich hatte, meine Promotion, die war auch mal so psychosomatisch, das war über Psychosomatik in Zeitungen, wie der Begriff verwendet wird in Laienpublikationen, sozusagen Tageszeitungen. Die hatte ich aber auch rausgegeben als Buch, das ist aber schon relativ lange her, so irgendwie 2010 oder so. Dann hatte ich diesen anderen Ratgeber für Mediziner geschrieben, und jetzt habe ich gerade ein Manuskript kürzlich abgegeben, da geht es um Psychosomatik, ein Sachbuch. Das ist noch nicht so ganz spruchreif, weil das jetzt noch so in der Lektoratsphase ist, aber da mache ich jetzt so ein bisschen weiter in die Richtung. Aber da geht es genau um das Gleiche wie im Podcast auch, um Aufklärung und Wissensvermittlung.
Cool. Super. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, wollten wir uns heute mal als Fokus nehmen, auch für die heutige Folge. Im Grunde genommen, das, was du ja auch so, ich sage mal, was so ein bisschen dein, wenn ich das jetzt nichts Falsches sage, so ein bisschen Steckenpferd vielleicht ist, ne? Die Psychosomatik halt.
Genau.
Genau. Und dass wir uns das mal so ein bisschen anschauen, weil das hatten wir auch noch nicht im Podcast, das Thema, und da nochmal so ein bisschen reingehen, was bedeutet das eigentlich und wie ist das im Grunde genommen auch zu verstehen und wie im Grunde findet da auch diese Abgrenzung statt, ne? Oder auch nicht. Ne?
Ja,
genau.
Gerne. Sag mir vielleicht noch einmal, was mich total interessieren würde, wer eure Hörer so sind. Wisst ihr das so, wie sich euer Publikum so aufteilt?
Ja. Also wir haben, genau, wir haben jetzt zum einen, haben wir natürlich Interessierte, die einfach genau, wie du schon sagst, das Thema dann spannend finden und sagen, ach, ich höre da mal rein, ne? Ich bin vielleicht auch einfach Psychologie interessiert oder ich bin halt interessiert an Persönlichkeitsentwicklungen oder halt so an diesen ganzen Themen, ne? Also halt wirklich einfach nur, um sich zu informieren. Dann haben wir natürlich auch Leute, die auch schon Schnittstellen mit bestimmten Themen hatten, ne? Das heißt Betroffene als auch Angehörige, wo wir auch immer wieder E-Mails bekommen und Zuschriften bekommen, ne? Von Leuten, die dann halt auch auf die Themen eingehen oder dann nochmal so im Nachhinein auch nochmal Fragen stellen, was wir auch fördern, also ne, was wir auch ganz klar so vermitteln. Und was wir aber auch häufig haben, sind auch wirklich Kollegen oder zum Beispiel angehende Kollegen, ne, die sagen, dass, wie du jetzt auch gerade sagtest, Mensch, das hat mir gerade geholfen, jetzt so in der Ausbildungszeit, ne, das Thema nochmal irgendwie anders vermittelt zu bekommen. Ne? Und genau, das ist eigentlich so im Grunde genommen, würde ich sagen, so teilt sich das bei uns auf. Ne?
Hast du gut erklärt. Also ich würde auch sagen, dass es gemischt ist. Ne? Und wenn wir das jetzt nur daran festmachen, was wir für Feedback bekommen, ist es, würde ich jetzt denken, zumindest was in meinen Briefkasten reingeht.
Cord@psychotriftcoach.de,
genau, ne?
Richtig. Ja. Sehr gut, danke Alex. Ja, gerne.
Da würde ich sagen, es ist häufig auch Betroffene, ne? Also dass die nochmal Fragen dazu haben oder ne, so. Und das finde ich gut. Das freut mich sehr, weil es ja immer noch ein sehr stigmatisierter Bereich auch noch ist.
Genau, hat
viel mit Outen zu tun. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr gut, wenn dann so Rückmeldungen kommen, zum Beispiel zum Thema Schizophrenie. Hatten wir auch. Das ist jetzt mein Steckenpferd. Ich habe das in der Psychiatrie im Alexianer längere Zeit begleitet. Ich habe auch eine Diplomarbeit darüber geschrieben. Und da ich auch noch Krankenpfleger bin und ich halt mindestens 5 Jahre in der Psychiatrie auch als Krankenpfleger die Leute hautnah begleitet habe, kann ich also, weiß ich ganz gut, halt damit auch umzugehen. Und ich begleite auch sogar, machen auch nicht viele bei uns regional, auch dieses Krankheitsbild auch tatsächlich ambulant. Ne? Also auch wenn es um einfach Realitätschecks, Selbstwertgefühl, sowas geht. Ne? Und da kamen halt auch schon mal Fragen dann, ne? So und so weiter. Und ich gehe gerne immer in einen konstruktiven Austausch, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt keine Therapie irgendwie mache oder so. Ne? Wenn dann Fragen kommen, was ist hier mein Problem oder so, dann würde ich nur eine Orientierung geben, halt woran man sich wenden kann, um wirklich zeitnah und adäquate Unterstützung zu haben. Ne? ne? Ja. Also eher Betroffene, wenn es jetzt mein Briefkasten ist. Ne? So.
Okay. Aber bevor wir in die Psychosomatik starten, was ich ja wirklich das ganz Besondere auch noch finde, ist, ihr Geschwister seid. Das finde ich ja wirklich total nett so beim Zuhören. Und vor allen Dingen, ihr nennt euch auch Bruder und Schwester. Ne?
Ja. Das ist auch wirklich nicht gestellt. Also wir nennen uns wirklich ehrlich, ja, immer im Alltag. Ja. Ja, das ist deswegen, wir merken das auch manchmal gar nicht, glaube ich, auch im Podcast, dass wir sowas sagen wie ne, Bruderherz, Schwesterherz oder Bruder oder Schwester, genau. Wir haben auch, das hat sich irgendwie so irgendwann mal eingespielt. Ne?
Auf jeden Fall. Und spannend ist, das fand ich wirklich spannend, die, die uns beide kennen, auch privat, die sagen dann zum Beispiel auch hier Mario, ein sehr guter Freund von mir aus meiner auch noch von früher.
Liebe Grüße.
Und so weiter.
Ja. Genau. Den haben wir auch gerade gesehen.
Haben wir gerade noch gesehen. Ne? Ja. Und er sagte so, ja, ich meine, wir sehen uns zwar nicht, aber ich höre euch regelmäßig.
Ja, genau. So, das ist auch eine Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben.
Ne?
Vor allem schön Zeit sparen für euch dann.
Ne? Richtig, ja.
Für die Macher dann. Ne?
Genau. Ja, aber um auch nochmal deutlich zu machen, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, wir wirken dann wahrscheinlich, und so wurde uns zumindest auch mal rückgemeldet, authentisch.
Ja, total.
Weil so wie wir jetzt hier sind, sind wir tatsächlich auch privat.
Aber ich muss sagen, das ist auch das, warum wir auf euch so aufmerksam geworden sind. Und es ist wirklich so, wir hatten auch die Idee, haben dann gestartet mit dem Handy, wirklich ne, ganz
rein ins iPhone gesprochen.
Ganz so, naiv, oder? Ja. Wir haben mit dem Handy gestartet, haben es dann irgendwann mal rausgehauen und irgendwann nach Monaten, wirklich nachdem man sich ja auch mehr mit dem Thema und dem Markt beschäftigt hat, haben wir euch mal entdeckt. Und dann haben wir für uns festgestellt, dass ihr
im Grunde... Nach uns muss man erst suchen so ein bisschen.
Das ist nein, das gar nicht, glaube ich, aber... Wir mussten da natürlich, dann sind wir im Grunde erstmal richtig in diese Themen eingestiegen, in das Thema, wen gibt's denn noch so? Und da, was mich so gereizt hat, war einfach, oder wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass ihr, finde ich, ziemlich ähnlich seid. Also, dass ihr, sag ich mal, also jetzt natürlich auch schon vom Konzept, aber auch einfach von der Authentizität.
Ja, habt ihr gut rausgefunden, finde ich auch. Ging mir außer, wenn ich euch zuhöre und vor allen Dingen, wenn ich das kurz sagen darf, also es gibt auch viele Podcasts und YouTube-Kanäle, die ich nicht so höre, weil die irgendwie einem so sehr etwas verkaufen wollen oder wo es irgendwie darum geht, man soll da irgendein Konzept oder irgendeinen Gedanken übernehmen. Und das gefällt mir zum Beispiel nicht so. Ich finde dieses Freie, diesen Austausch eigentlich das Spannende. Das habe ich bei euch auch so wiedergefunden. Es gibt auch viele so, weiß nicht, Motivationspodcasts, wo ich mal aus Interesse reinhöre, weil da auch irgendwie was mit Psycho steht oder so, was dann aber in so eine völlig andere Richtung geht. Und was so also für mich ist eigentlich das, was ihr macht und auch das, was wir machen, irgendwie, das ist ein Podcast. Ja. So. Ja. Tut mir leid für alle, die sich jetzt dafür missverstanden fühlen.
Das aber für mich ist das dieses... So ein bisschen aufpassen, ne?
So ist es. Ne? Aber vielleicht nochmal ein cooles Feedback, wie wir jetzt an euch gekommen sind.
Ja.
Ich glaube sogar bei eurem Podcast war das so, dass ich glaube ich mal gesagt habe, ey Judith, guck mal hier, das ist der Chefarzt, der, das war so um die Folge herum, als wir ja dann zum Dr. Horn gegangen sind, also wo der die Podcast-Folge mit Dr. Horn war.
Da ging's die habt ihr gemacht, ja?
Ja, genau.
Ach, die habe ich noch gar nicht gehört.
Über moderne Psychiatrie.
Ja,
ne?
Okay.
Genau. Und das war total spannend, weil da bin ich dann auf euch gestoßen, habe ich gesagt, ey, wir müssen unbedingt mit denen in Kontakt treten. Ne? Und dann das war total cool, du hast das ja gesagt, ja klar, mache ich. Ne? Hast den Kontakt hergestellt, weil das möchte ich auch nochmal.
Da habe ich ja erstmal lange keine Nachricht bekommen.
Ja. Leider. Nein, alles gut. Wir haben nicht so viele Mitarbeiter, ja. Wir sind ein kleines Unternehmen. Nee. Also tatsächlich, das ist das, wenn ich das noch mal kurz sagen darf, da kommen wir irgendwie gar nicht so hinterher mehr. Ne?
Geht uns aber auch häufig so.
Wir freuen uns wirklich auch über jede Nachricht. Ne? Auch manchmal, echt kurze Nachrichten höre ich gerne zu, wollte nur mal ein Kompliment da lassen, was auch immer. Ne? Man schafft das dann aber nur sehr sporadisch auch zurückzuschreiben und so. Aber trotzdem, also immer, auch über deine Nachricht haben wir uns total gefreut und denn jetzt sind wir endlich zusammengekommen. Finde ich super. Ja?
Ja. Deswegen, und das war uns ganz wichtig und das möchte ich auch nochmal betonen. Es gibt ja Kollegen, die dann ganz schnell in so eine Richtung gehen, oh, Konkurrenz oder sonst was. Und das war noch nie meine Haltung.
Ja.
Tatsächlich auch unabhängig von Podcast, auch in meinem Beruf nicht. Ne, weil ich habe zum Beispiel angefangen mit Kostenerstattung. Das müsst ihr dir vorstellen, ne? Ist ja auch vielleicht für den Hörer, der es jetzt nicht weiß, etwas, wo dann jede Therapie immer bei der Krankenkasse gerechtfertigt werden muss und auf außergewöhnlich und dringlich immer erklärt werden muss. Und da haben wir uns ganz klar gesagt, also ich und mein Kollege, aus der Praxis, wir wollen die anderen sogar noch unterstützen, motivieren, weil wir einfach zu wenig haben, macht das auch.
Mhm.
Und dann wurden wir immer wieder gefragt, ey, jetzt zieht euch da Konkurrenz hoch. Na, und dann haben wir gesagt, nee, wir ziehen keine Konkurrenz hoch. Das ist auch allein der Gedankengang, den fand ich schon schräg, weil in dem Bereich ist es umso wichtiger, also dass man da sich vernetzt, Netzwerkarbeit und dass man sich ergänzt und unterstützt gegenseitig. Also so meine Haltung.
Absolut,
ja. Also sofern man das als, und so nehme ich dich auch wahr und den Jan auch, als Berufung sieht. Also
genau,
so nach dem Motto, wir haben da eine Botschaft, ne, die uns am Herzen liegt.
Sind wir mal ehrlich, und wir wir haben ja auch die Möglichkeit, uns darum zu kümmern, diese Botschaft dann auch zu verschicken, wenn wir es wollen, weil Patienten gleich Kunden haben wir ja in unseren Fachgebieten eigentlich genug. Ne? Also ja. Bedarf ist ja da und es geht, glaube ich, keinem Psychiater, Psychosomatiker oder Psychotherapeuten jetzt darum, seine Praxis zu füllen, weil irgendwie, also da gibt es ja wirklich viel Bedarf. Ne?
Auf jeden
und,
Fall.
Und genau, das ist auch so ein bisschen ja die Grundlage, eher so, auf der man das dann machen kann. Ne? Ja. Wenn man jetzt gucken müsste, wo man bleibt, würde man wahrscheinlich eher Werbung schalten oder so. Ne? Von daher ist das natürlich auch Luxus, die Möglichkeit zu haben, über das zu sprechen, was man wirklich spannend findet. Ne?
Genau. Mhm. Das ist, und ich würde auch mal behaupten, das hört man raus. Also ich würde jetzt sagen, das kann der Hörer auch raushören irgendwann, ne? So nach dem Motto, ist das jetzt einfach nur langweiliges so, ne, wo man dann fast einschläft, oder wird es dann da lebendig? Also wird es so, ne? Kommt es auch? Und, und das fand ich immer auch in den Vorlesungen früher so spannend, ne? Ist das jemand, der auch weiß, wovon er spricht? Das könnte man ja auch hier im Einkaufsladen, wenn man irgendwas erfragt, wenn ich dann immer das Gefühl habe, ich habe mehr Ahnung von dem, von dem Artikel als der andere, dann gehe ich.
Ja, ja, genau.
Ne? So, ja, witzig, jetzt sind wir ja von höchster.
So, ich wollte gerade sagen, und vor allem jetzt hören wir auf uns hier, ne, mit der Selbstbeweihräucherung.
Ja, Moment.
Also hier die Podcast-Kollegen.
Für die Hörer müssen wir nochmal kurz was sagen.
Unter sich.
Wir haben absichtlich nicht viel vorbesprochen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja nicht das
Material
verpulvern.
Ich glaube, genau. Also wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass es ja für viele Mediziner, für viele Psychotherapeuten, Coaches eigentlich interessant sein kann, bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne dass man die nur im Zweierkontakt erörtert. Und da bieten sich ja Podcasts total an, weil sich nicht nur die Sachinformation überträgt, sondern auch eine Stimmung und so weiter. Und deswegen, ich glaube, dass das viele interessiert. Ich habe auch schon mal einen Blogartikel geschrieben, warum alle Mediziner podcasten sollten. Ne? Weil ich finde das einen guten Weg, Wissen und Informationen zu teilen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass durchaus auch Hörerinnen und Hörer bei euch dabei sind, die auch mit dem Gedanken spielen, vielleicht über das, was sie wissen und können. Ja. Jeder kann ja irgendwas gut und hat von etwas Ahnung und Einblick, was andere nicht, das andere keinen haben.
Ja. Richtig.
Ganz, ganz genau, finde ich wirklich. Mhm. Als Anekdote da halt auch, unsere Mutter war ja Krankenschwester und ich höre das ganz häufig von Freunden oder so, die dann sagen, sag mal, woher weiß denn das? Ne? Also irgendwie sowas wie, was darf man nicht zusammen einnehmen oder worauf sollte man achten, wenn das und das passiert ist oder so. Und das ist doch genau das, was so wichtig ist, dass man im Grunde das wertvolle Wissen, was man hat, auch weitergibt, einfach auch aufgrund dessen, weil wir im Grunde alle die gleichen Themen haben. Also wir besitzen alle den Körper, wir besitzen alle die Psyche, aber wenn wir selber, also diese das Psychoedukative da im Grunde genommen, dass ich mir im Grunde selber ja helfen kann, ne? Oder dass ich auch im Grunde, und warum im Grunde genommen grenzt man das immer wieder so ab, oder wie gesagt, früher war das ja so, ne? Diese Expertisenhoheit und oder ist ja teilweise leider wirklich immer noch, ich glaube in eurem Bereich halt, wie gesagt, noch viel mehr.
Ne?
Genau, von daher finde ich das ganz, ganz wichtig, wirklich da einen Zugang zu schaffen.
Wobei, manchmal ist es auch besser so, also ich glaube, ein Chirurg sollte man jetzt nicht über Podcast im Sinne von operier dich selber, so ein
Marke
Rambo.
Nein, das meine ich nicht, nein.
Also ne, klar, also, ne, aber du hast schon recht, die vielen Dinge, die wir selber, ne, also vielleicht lernen oder allein, dass man ein Verständnis dafür hat, wie funktioniert das und so weiter, das ist super, bin ich voll
definitiv
bei dir.
Ne? Jo. Ja, so jetzt aber zu dir, Alex. Also erstmal, du bist ja so in diesem Bereich halt dann, wie gesagt, der psychosomatischen Medizin dann zu Hause. Und vielleicht kannst du das ja nochmal auch für die Hörer erklären, wenn du das wahrscheinlich schon häufig im Psychcast gemacht hast, aber auch nochmal so trotzdem.
Habe ich noch gar nicht so oft.
Nee?
Nee.
Ah ja,
ja.
Na, guck mal.
Cool. Was das so ist, oder?
Vielleicht fangen wir erstmal genau damit an, was es eigentlich genau bedeutet.
Okay, also erstmal ist es eine der wenigen Sachen, die man nicht in ein paar Sätzen erörtern kann, weil das so komplex, so vielschichtig und auch so missverständlich ist. Also wie wollen wir anfangen? Vielleicht fange ich einmal an, was das Fachgebiet psychosomatische Medizin und Psychotherapie ist. Das heißt nämlich so, das ist eins der medizinischen Fachgebiete wie innere Medizin oder Allgemeinmedizin oder Frauenheilkunde. Und das ist ein Fachgebiet, was sich auch wie alle Fachgebiete einen bestimmten Teil von, also sich für eine bestimmte Gruppe von Erkrankungen besonders zuständig fühlt. Und das sind einmal, wie gesagt, alle Erkrankungsbilder, bei denen irgendwie Körper und Psyche interagieren. Mhm. Und ein ganz typisches Beispiel sind Essstörungen. Ne? Weil Essstörungen mit bestimmten psychischen Vorgängen zu tun haben, die dazu führen, dass man sich anders ernährt, zum Beispiel mangelernährt oder übermäßig ernährt. Das wiederum hat Einflüsse auf den Körper und aufs Gehirn. Und das wiederum hat Einflüsse aufs Denken und Verhalten. Und dann ist es, daran kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Psychosomatik zusammenhängt und dass sich dann die Ebenen, die körperliche und die psychische Ebene eigentlich kaum noch voneinander trennen lassen. Weil wenn jetzt jemand mit einer Essstörung, einer Magersucht wieder anfängt zu essen, gibt es auch ungünstige chemische Veränderungen im Körper. Dann kommt es zu einer Überernährung, dann wird zu viel Phosphat und andere Substanzen in die Zelle transportiert und das ist auch wieder ungünstig. Dann sind wir ganz schnell wieder von einer Verhaltensänderung, die man über die Psyche vielleicht erreicht hat, wieder bei körperlichen Veränderungen, die man mit im Auge behalten muss. Und das ist eben der Bereich, in dem die psychosomatische Medizin sich zuständig fühlt und sich um diese Krankheitsbilder kümmert. Das ist so eins. Das Gleiche gilt natürlich auch für körperliche Erkrankungen, bei denen die Psyche in Mitleidenschaft gezogen ist. Das ist gar nicht selten. Mhm. Und da geht es dann um Krankheitsverarbeitung und um Umgang mit der Erkrankung. Und es ist auch umgekehrt bei depressiven Erkrankungen natürlich häufig, dass körperliche Symptome eine Rolle spielen oder auch andere körperliche Erkrankungen verstärkt werden dadurch, dass sich also verschiedene Erkrankungen, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Und dann sind wir noch sozusagen im Fachgebiet zuständig für alle möglichen Zustände, sage ich mal, bei denen eine Psychotherapie indiziert ist. Und das ist ja relativ weit dann, je nachdem, wo man sich da bewegt, aber auch nochmal ein großer Bereich. Von daher ist es halt, ist es sozusagen eigentlich nur ein Krückstock, dass die Psychosomatik ein eigenes Fachgebiet ist. Eigentlich sind das Faktoren, die überall in der Medizin, in allen Fachgebieten eine Rolle spielen sollen. Deswegen ist die Psychosomatik sehr interdisziplinär. Viele Ärzte wie Frauenärzte, Hausärzte, Orthopäden haben auch noch diese Bezeichnung psychosomatische Grundversorgung. Die können dann auch schon für die Krankheitsbilder aus ihrem Gebiet schon so eine Grundversorgung leisten. Und Hausärzte sind häufig auch sehr, sehr professionell in diesem Bereich. Gibt auch andere Beispiele, ne? Aber da entwickelt sich auch viel. Deswegen sind wir einerseits ein spezialisiertes Fachgebiet, andererseits machen wir aber auch viel Weiterbildung, Fortbildung innerhalb des medizinischen Systems, weil diese Krankheitsbilder kommen so häufig vor, dass sie eigentlich jeden Tag tausendfach in den Krankenhäusern bestehen. Ne? Und ungefähr, sagen wir so, im Medizinsystem bei Facharztbesuchen, bei Hausarztbesuchen sind ungefähr ein Drittel aller Patienten eigentlich mit psychosomatischen Zusammenhängen da. Und genau, so groß ist es vom Umfang her.
Finde ich spannend. Also wenn ich nochmal an die Zeit in der Kinderklinik denke, in der ich gearbeitet habe, habe ich so ein bisschen den psychosomatischen Bereich mit abgedeckt, gerade bei Kindern Bauchschmerzen, ne? Sowas, ne? Oder wenn die so Schwindelattacken haben, Synkopen, nennt man das ja auch, so kurze Aussetzer, ne? So, und man nicht weiß, wo kommt das her und organisch nicht zu finden ist, ne? Dann komme ich ja mit ins Spiel. Und ich wurde immer, gut, ich bin jetzt auch vom Haus aus jetzt Psychologe, da beim Arzt würde man mich schneller in seriösere Bereiche stecken. Es ist so spannend. Und dann, als ich dann zu dem Gespräch kam, haben die in der Regel immer reagiert mit: Wollen Sie mir sagen, dass ich das jetzt mir einbilde?
Ja, genau.
So, ne?
Ja,
das ist ja, glaube ich, der Klassiker, ne? Den man damit verbindet.
Ja, ich glaube, dass es ein bisschen weniger wird. Ne?
Gut,
Also meiner Auffassung nach so. Aber als ich so mit dem Studium fertig war, irgendwie so 2006, 2007, da war das noch total. Ja. Als ich auch erzählt habe, da habe ich schon die Doktorarbeit gemacht, das war eigentlich so mein Fachgebiet die ganze Zeit, sagten immer alle, ach, das sind doch die eingebildeten Krankheiten. Ne?
Genau.
So. Und das ist es ja nun, das ist es ja nun genau nicht. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Aber auch psychosomatische Krankheiten sind Krankheiten und sie haben zwar nicht immer, also manchmal schon, aber nicht immer eine Veränderung an den Organen, die ich vielleicht mit Ultraschall oder Röntgen feststellen kann, aber sie haben auch Funktionsstörungen zum Beispiel. Ne? Bei einer Herzangststörung, das ist ein Krankheitsbild, bei dem man Herzbeschwerden hat, ähnlich vielleicht wie beim Herzinfarkt oder wie bei Herzrhythmusstörungen, aber das Herz ist eigentlich im EKG und bei der Untersuchung beim Kardiologen eigentlich gesund sozusagen. Aber es ist schon so, dass es Funktionsstörungen hat. Es schlägt vielleicht schneller, es schlägt auch mal unregelmäßig. Aber der Kardiologe würde sagen, ja, das Herz klopft schnell, aber es ist eigentlich gesund. Sie sind gesund, sie haben nichts. Ne? Und gerade das ist dann so belastend für Patienten, weil sie eben erleben, mit mir stimmt aber was nicht. Und sie haben auch recht, mit ihnen stimmt auch was nicht. Weil zum Beispiel ein Ruhepuls von 120, der ist eben nicht gesund auf Dauer und das Gehirn empfängt trotzdem ständig Störsignale, ein Symptom und lernt immer mehr, ich bin krank, hier stimmt was nicht, das ist ein Alarmzeichen.
Ja, Ja, ne? Und das ist dann, so erlebe ich das immer wieder, sehr irritierend, ja. Weil dann denken die mich, oh, jetzt gehe ich schon zu unserem Fachmann,
genau,
der mir jetzt, der mir jetzt ja. die Lösung sagt und ja. mir hilft. Und dann auf einmal hört man, ja, das ist irgendwie was Psychosomatisches, mhm. ne? Und das ist gar nicht abwertend, sondern nur beschreibend gemeint. Aber die Betreffenden denken dann, okay, also bilde ich mir es doch ja nur ein.
Ja, genau.
Ne? Und das ist, glaube ich, der große, ich nenne es mal ganz deutlich, Fehler, ne?
Ja,
wie
ja.
du ja gerade sagst, ne? Genau, es hat nichts mit einem, also ich habe das immer so erklärt in der Kinderklinik, ich habe dann immer gesagt, nee, es geht nicht darum, dass sie sich was einbilden, sondern es geht darum, sie haben das, was sie wahrnehmen, ist schon vorhanden.
Richtig.
Es ist nur so, dass es, je nachdem, was es für Phänomene geht, nicht unbedingt objektiv messbar ist. Ne, so.
Genau, teilweise ist es, messbar,
genau,
und teilweise ist es auch nicht messbar, wie zum Beispiel bei den Schmerzen. Ne? Schmerzen sind ja genau. subjektiv, die kann nur der beschreiben, der sie selber hat. Mhm. Der andere kann vielleicht einen Eindruck davon gewinnen, aber man kann die nicht belegen, schwarz auf weiß. Ne? Und da ist es dann so, da finden dann Ärzte in Untersuchungen keine Ursache, die mhm. jetzt diesen Schmerzen zugrunde legen, keine Gewebeschädigung, wie mhm. wir das so nennen. Aber im Schmerzzentrum, das weiß man aus Experimenten, ist das Schmerzzentrum, das auch jetzt aktiv ist, wenn man sich einen Schnitt in die Haut setzt, ist aber doch aktiv. Also es ist schon der Beweis, dass diese Patienten eben genauso die Schmerzen empfinden wie einen körperlich ausgelösten Schmerz. Also es ist ganz eine ganz schwierige Sache und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, es ist voller Missverständnisse auch. Und ich denke, es hat sich immer noch nicht genug durchgesetzt, dieses Wissen.
Ja. Wie gehst du denn dann vor? Also erstmal, wie genau arbeitest du dann, Alex? In welchem Setting? Ne? Also wie kommen im Grunde Patienten zu dir? Und was ich auch natürlich spannend finde, ist, wer kommt zu dir?
Also ich arbeite im Moment jetzt oder seit vielen Jahren schon im ambulanten Rahmen und vorher war ich länger in einer Klinik, in einer psychosomatischen Klinik. Vielleicht erzähle ich jetzt mal so im ambulanten Rahmen, wie das funktioniert.
Ja.
So. Das ist eigentlich erstmal wie in einer normalen Arztpraxis. Also die kommen entweder mit einer Überweisung zur psychosomatischen Medizin oder Psychotherapie. Und viele Patienten sind auch schon so weit, dass sie sich schon entschlossen haben, vielleicht auch mal der psychischen Seite nachzugehen. Dass schon so Überlegungen vorher vielleicht mit dem Hausarzt stattgefunden haben, bei den Beschwerden, die sie haben, könnte es vielleicht in diese Richtung gehen. Und die kommen dann zu uns, die sind manchmal schon so einen Schritt weiter als in der Erstversorgung, weil die ja schon wissen, bei uns steht ja irgendwie was mit Psycho vorne am Schild. Ne? Und dann kommen die und der erste Unterschied ist bei uns im Fachgebiet, dass wir erstmal mehr Zeit haben als jetzt so beim Facharzt anderer Gebiete, der körperlichen Fachgebiete. Haben wir meist so, planen wir uns schon 30 Minuten ein, um erstmal zu hören, warum kommt derjenige, was hat er für Beschwerden und dass wir dann auch die Gelegenheit haben, dem noch zurückzumelden, was wir jetzt als psychosomatisch tätige Ärzte darüber denken. Ne? Ob wir jetzt eher sagen würden, da gäbe es auf jeden Fall erstmal körperlich noch was abzuklären oder ob wir dann sagen, wir würden jetzt gründlicher mal einen psychischen Befund erheben und mal genauer gucken, was für Mechanismen so zu der Erkrankung führen können. Wir können ja vielleicht noch so ein bisschen darüber reden nachher, ja. was es überhaupt für Gründe geben kann für psychosomatische Erkrankungen.
Gerne, ja.
Und genau, das ist so ein bisschen so ein Erstkontakt, das ist, glaube ich, wie bei dir, Cord, in der Praxis auch, ne, ja. wo man so ein bisschen Weichen stellt und guckt, genau. ist derjenige richtig und kommt man so weit miteinander zurecht, als dass man sich ein paar Termine mehr mal zusammensetzen wollen würde. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann nehmen wir uns, das kennst du auch, das ist ja auch Bestandteil der Psychotherapie-Richtlinie, heißt das, nehmen wir uns probatorische Sitzungen Zeit, das
genau.
sind so Therapie-Probesitzungen und das sind so 3 bis 4 Termine. Wo wir dann den Fokus eben auf die psychosomatische Diagnostik setzen. Und das ist vor allen Dingen, also kann prinzipiell auch eine körperliche Untersuchung umfassen, Sichtung aller Vorbefunde so, aber ganz stark der Fokus dann eben auch auf die seelischen Mechanismen, ne, um zu gucken, was sind da eigentlich so Muster, die womöglich dazu führen, dass diese Krankheit aufrechterhalten wird, dass diese Symptome immer bestehen. Genau, danach suchen wir, weil häufig schon die körperlichen Untersuchungen noch und nöcher vorher gemacht wurden. Nicht immer, aber oft.
Ist ja so ein bisschen runtergebrochen, glaube ich, so das Huhn- und Ei-Prinzip, oder? Henne- und Ei-Prinzip, was war zuerst da wahrscheinlich? Aber wenn ich dich jetzt frage,
ja.
Was ist meistens denn der Ursprung? Ne? Also ist es dann etwas Körperliches, was eine psychische, ne, auch Dysfunktion irgendwie zutage bringt? Oder ist es umgekehrt? Ne? Also was würdest du sagen, was ist so deine Erfahrung? Du kannst auch gerne mal wirklich Beispiele konkret geben, dass man so ein bisschen Eindruck davon bekommt. Oder sagst du, nee, das kann man eigentlich gar nicht so pauschalisieren?
Das kann man, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und sehr bunt gemischt auch. Das ist jetzt für jetzt ein bisschen abgedroschen, aber da ist auch jeder Patient wirklich sehr, sehr einzigartig in der Kombination. Also auch wenn der die gleiche Diagnose hat, Diagnosen beschreiben ja eigentlich nur, ne, eine Gruppe von Symptomen, die da zusammenkommen. Das ist ja, ICD-10 ist ja sehr deskriptiv, also unser Diagnosesystem. Das ist eigentlich relativ uninteressant. So, interessant ist eigentlich, was bei demjenigen Patienten in seiner jetzigen Lebensphase vor dem Hintergrund seiner Vergangenheit eben genau zu der Erkrankung geführt hat. Das versuchen wir eigentlich rauszufinden. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ne? Also es kann eine körperliche Erkrankung sein. Nehmen wir mal zum Beispiel vielleicht eine Grippe, von der jemand sich nicht wieder erholt. Der ist vielleicht schon 6 Wochen auf dem Wege der Besserung und wartet ab und irgendwie schließt sich da eine depressive Episode dann so an. Der kommt nicht wieder, der wird nicht wieder arbeitsfähig, der hat keine Motivation mehr. Und dann ist man genau drin in diesem Dilemma. Wie viel ist jetzt noch Infektion und wie viel kommt dann aber auch an psychischer Reaktion dazu? Ne? Weil eine Grippe zum Beispiel, eine richtige Virusgrippe, bei der man so 2-3 Wochen wirklich auch mit Fieber im Bett liegt, führt ja häufig dazu, dass man erstmal raus ist aus seinem sozialen Umfeld, aus den Bezügen, aus der Arbeitsfähigkeit. Und sowas sind manchmal vulnerable Punkte bei Menschen, dass dann irgendwelche Themen vielleicht hochkommen oder dass sie gerade dadurch, weil sie nicht mehr so funktionsfähig sind, dass ein Stabilisator fehlt. Ich sag mal, der Chef, der vielleicht jeden Tag lobt oder ne, die Kollegin, die Anerkennung gibt für die Leistung. So. Und dann müssen wir immer genau gucken. Also zum einen im Blut, wie sind jetzt die Infektparameter? Ist noch die Grippe irgendwie aktiv? Sind noch Lymphozyten als Entzündungszellen im Blut? Oder würden wir denken, dass jetzt schon sowas, so eine intrapsychische Sache eine Rolle spielt? Ne? Und das müssen wir dann natürlich auch transparent mit unseren Patienten immer verhandeln. Ja. Und viele sind auch total entlastet, wenn das gar nicht so ein Entweder-Oder ist. Ne? Nicht entweder es ist noch die Grippe oder sie sind jetzt irgendwie verrückt, sondern ganz im Gegenteil. Das spielt alles ganz, ganz eng zusammen.
Ich kann vielleicht auch ein ganz konkretes Beispiel machen an meiner eigenen Person. Zu der Zeit, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich auch noch parallel viel gearbeitet. Ne? Und ich kann mich erinnern, dass kurz, ich glaube ein paar Wochen vor, ja, waren glaube ich 1-2 Monate, vor der Abgabe meiner Diplomarbeit, konnte ich den rechten Arm nicht höher als so heben. Ah, also quasi 90 Grad Winkel, ne? Höher nicht, also nicht über meine Schulter hin raus.
Ja.
Und habe ich gedacht, was ist denn da los? Ne? Habe ich gedacht, das muss ja irgendwie was bei mir sein, ne? Also irgendwie was Körperliches. Und dann bin ich dann sogar zum Neurologen gegangen. Und der Neurologe über das Alexianer ging das dann halt recht schnell, das nochmal kurz, dass er sich dann sogar der Chefarzt sich das angesehen hat. Und der sagte halt, ja, müssen wir mal vielleicht dann auch nochmal weitere Befunde machen. MRT wurde sogar gemacht, solche Aufnahmen. Ne?
Ja.
Und da waren halt nichts, keine Auffälligkeiten.
Ach, Wahnsinn,
ne?
Ja.
Und dann ging es halt in die Richtung auch hin und ich konnte es weiterhin nicht
heben
und so. Und dann hat er gesagt, wir wissen es nicht, könnte ein entzündlicher Prozess sein. Ne? Es ging dann so in Richtung dann auch Cortison, Fragezeichen, niedrig dosiert, dass man da so ein bisschen das begleitet, um vielleicht irgendwie schon vorzubeugen, prophylaktisch. Letztendlich kam raus, dass als ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, es sofort wieder ging.
Ah, okay.
Das war spannend.
Ja, ja,
aber
ja,
da erst habe ich den Zusammenhang darin gesehen, hey, mein Körper reagiert hier. Ich habe es ja nicht eingebildet. Ne? Ich meine, ich bin jemand, der jetzt nicht davon ausgeht, dass man sich Dinge einbildet, sondern es ist so in Richtung, es hatte da eine Botschaft. Also mein Körper hatte in dem Fall, würde ich jetzt vermuten, eine Botschaft. Natürlich schließt es nicht aus, dass vielleicht trotzdem was Körperliches war, was ich nur nicht wusste. Ne? Aber das ist die naheliegendere Hypothese, würde ich jetzt sagen.
Ja,
wir können das gerne an dem Beispiel,
wenn das hilft. Ein gutes Beispiel, weil das auch nochmal deutlich macht, selbst wenn noch eine Verspannung wäre oder eine Sehnenansatzentzündung, ne? Es schließt sich eigentlich fast nie gegenseitig aus. Also ne, wenn man nämlich das anfängt, dann stigmatisiert man eigentlich immer. Wenn man jetzt jemandem sagt, sie haben eigentlich ja gar nichts, so, das ist ja nur sozusagen vom Schaltkreis, vom Gehirn und so. Das kann eigentlich nie stimmen, ne? Weil auch wenn du deinen Arm nicht richtig heben kannst, ne? Nach 3 Tagen hast du ja schon Einschränkungen hier in der Muskulatur. Die ist ja dann, also das ist ja dann, wenn das nicht wieder plopp gemacht hätte und das wieder funktioniert hätte, hättest du ja das körperliche Problem dann. Ne? Und dann ist eigentlich völlig unwichtig, ob das ein innerer Konflikt vielleicht irgendwie war wegen deiner Arbeit oder eine Überlastung.
Ja.
Ne? Du hast dann halt ein Problem und man muss zusammen gucken, wie man da rauskommt. Das ist ja das entscheidende Ziel.
Ja.
Und von daher finde ich manchmal diese Frage dann, war es jetzt am Anfang eigentlich was Psychisches oder was Körperliches?
Genau.
Ist gar nicht ganz so wichtig.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Ja.
Ne?
Genau. Alex, was mir jetzt gerade so einfällt, irgendwie hatten wir auch schon mal in einer Folge angesprochen, müssen wir auch nochmal ein bisschen näher thematisieren, aber so, ich glaube, ist vielleicht ein Klassiker, also wäre zu meiner Einschätzung, das Thema Panikattacken.
Ja.
Unter Angststörung hatten wir das. Mhm.
Willst du da vielleicht mal ansetzen? Weil ich finde, das wird ja auch so ein, also ist ja auch ein häufiges Thema, also womit wir ja auch viel zu tun haben, dass wir da vielleicht mal nochmal drüber sprechen. Ja, wie siehst du das oder wie empfindest du das? Ist das ein gutes Beispiel auch da an der Stelle oder?
Ich würde sagen, ja.
Ja, finde ich auch.
Ne? Vielleicht kurz eine Einleitung noch oder Ergänzung zum Ball zu spielen. Das ist gar nicht selten, wenn die Klienten zu mir kommen in die Therapie und dann sagen, ich möchte gerne darauf behandelt werden, also schon konkreter ist, weil der Ansatzpunkt ist meistens so, die gehen erstmal natürlich, weil die Angst haben, die kriegen einen Herzinfarkt, rufen die vielleicht den Notarzt oder je nachdem, wo sie sich befinden, dann kommt der auch, behandelt das und dann wird direkt körperliche Untersuchung gemacht und dann finden die nichts und dann nach zweiten oder dritten Einsatz,
so, ja, genau.
Wenn das ein mutiger
richtig,
Arzt ist.
Dann irgendwann wird er hellhörig.
Ne? Genau,
dann ist ja noch was anderes. Ja, genau, ja.
Genau.
Ich habe auch mit einer Notaufnahme gearbeitet, in einer internistischen Notaufnahme hier in Berlin, in einer sehr, sehr großen. Und da gab es wirklich Patienten, die mehrfach in der Woche kamen, über lange Zeit. Und das Krankenpflegepersonal auch schon völlig abgefressen war dann und eigentlich alle. Und wo dann das auch thematisiert wurde. Na, irgendwann wird es dann doch sehr, sehr deutlich. Ne? Muss man aber trotzdem natürlich gut aufpassen, dass man da nichts übersieht. Das ist eine große Gefahr, weil es gibt natürlich auch seltene Krankheiten. Über 6.000 seltene Krankheiten sind inzwischen bekannt. Sowas kann auch mal dahinter stecken.
Ja, gebe ich dir recht. Ich hatte auch mal den Fall, dass jemand, der eindeutig Panikattacken hatte und immer gut körperlich regelmäßig untersucht worden ist, irgendwann wirklich einen Herzinfarkt bekommen hat. Ne? Aber da, ne, das ist das.
Ja.
Aber das möchte ich auch nochmal betonen. Ne? Vielleicht auch jetzt für die zuhören und denken, meine Angst und Panik ist vielleicht doch, nachher ist doch was ganz Schlimmes. Selbst diese betreffende Person hatte gesagt, das ist wirklich anders. Es fühlt sich anders an.
Ja, genau. Viele Patienten kennen sich dann irgendwann auch sehr gut und können das auch selber sehr gut einschätzen. Ne? Es ist nur wichtig, dass man dann jemanden nicht abstempelt. Ne? Das hört man ja immer wieder auch mal. Also nur weil man häufig psychosomatische Beschwerden hat, kann man auch plötzlich noch was ganz anderes. Man kann auch Läuse und Flöhe haben.
Richtig. Ne? Also immer ernst nehmen.
Ja, immer. Und das ist auch die Schwierigkeit, reden wir vielleicht nachher drüber, in der Psychotherapie natürlich. Da muss man ja einerseits an manche Themen ran und kann nicht immer auf der Symptomebene bleiben und versucht auch so voranzukommen und gleichzeitig muss man natürlich wach bleiben und gucken, es können ja auch noch völlig andere Symptome dazukommen. Ne? Und völlig andere Erkrankungen auch Ursachen. Ja.
Ne? Also so ist tatsächlich auch bei mir immer das Vorgehen. Ne? Also ich frage immer wieder, also wenn jemand Körpersymptome hat, ne, dass ich da also nicht frage, sondern sage dann immer, das wird einen Grund haben. Also da an der Stelle sagt der Körper Ihnen etwas. Ne? So, und da müssen wir einfach schauen, was ist es gerade. Dann mache ich mal gerne den Vergleich, die Analogie mit dem Auto, dass ich sage, ja, wenn da die Lampe angeht für tanken, ist ja jetzt auch nicht das Auto kaputt. Sondern dann sagt das Auto also hier, hallo, ne, mal tanken. Ne? Oder wenn ich dann zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme und denke so am Tisch, so, boah, bin ich denn heute so müde? Ne? Und meine Ehefrau mich dann liebevoll erinnert daran, ja, warum bist du so müde, ne? War ja nichts heute.
Ja, ja.
Ne? So, also so nochmal so.
Obwohl die auch die ist aber auch Psychotherapeutin, ne, muss man dazu sagen.
Ja, ja, klar. Ja, aber so nett, freundlich.
Ja, okay.
Ne? Und ich denke so, alles klar, das Naheliegendste nimmst du nicht. Ne? So, ne? Aber ich glaube, das ist es, um zu erkennen, der Körper, eigentlich funktioniert er ja recht gut. Also damit fühlt sich das manchmal für die Klienten so an, als wenn man denen die Symptome verkauft. Aber wenn man denen dann da sagt, ey, eigentlich ist das doch super, wenn dein Körper dir das macht. Und das meine ich jetzt so ernst, wie ich es auch sage. Ist doch super, wenn er dir das rückmeldet, weil es gibt dir gleichzeitig eine Chance.
Ja, genau. Und das kommt manchmal erst nicht so gut an. Aber ich finde auch dieses Umbewerten, um mal zu gucken, was kann ich eigentlich damit anfangen?
Ja.
Ne? Das ist häufig ein Türöffner. Und überhaupt erstmal das anzunehmen, also die Krankheit oder auch das Symptom zu akzeptieren, bringt einem häufig neue Möglichkeiten. Ne? Das nur weghaben zu wollen, was verständlicherweise der Wunsch am Anfang ist, führt bei psychosomatischen Erkrankungen häufig nicht so zum Ziel, ne? Sondern es ist komplexer. Wir können ja jetzt, du hattest das Beispiel Panik und wir hatten das Beispiel deines Armes. Vielleicht so dazu, wie das überhaupt entsteht, warum Symptome entstehen. Es gibt ja so verschiedene Systeme im Körper, die eigentlich das Psychische, also die Welt der Gefühle und Gedanken und die Körperfunktion verbinden. Und bei deinem Arm ist es sicherlich das motorische Nervensystem, ne? Das von der Großhirnrinde sozusagen die einzelnen Muskeln dann ansteuert über die peripheren Nerven, die dann zu den Muskeln laufen. Dadurch können wir die bewegen. Und es ist natürlich schon so, dass die erst noch diese Stränge durchs Gehirn ziehen und auch verschiedenen anderen Einflüssen unterliegen. Und es kann durchaus sein, du hattest vorhin das Thema Konflikt angesprochen, Wir wissen ja manchmal, dass wir, hatte jemand einen Lachkrampf gehabt? Wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, ja, genau. Das ist ja, der kommt ja einfach und unsere Gesichtsmimik, die lacht einfach, egal ob wir das gerade wollen oder nicht, ne? Wenn wir das gerade nicht wollen, muss man häufig noch mehr lachen, ne? Und das hört gar nicht wieder auf, so, ne? Daran sehen wir ja, dass das nicht nur willkürlich funktioniert, sondern auch unwillkürlich. Also aufgrund emotionaler Zustände, wie der Freudensprung zum Beispiel, ne, der kommt ja auch so spontan. Oder Genen, genau. Ne, das sind sozusagen völlig unwillkürliche Sachen. Und genauso kann das natürlich auch aufgrund innerer psychischer Bedingungen sein, dass das motorische Nervensystem anders reagiert. Das können sich dann viele nicht vorstellen, weil in so einem bestimmten Körperbereich kennt man das denn nicht. Ne? Dass man den Arm nicht mehr heben kann, kommt einem irgendwie komisch vor. Aber es ist tatsächlich dieses System, das motorische Nervensystem, ist tatsächlich ein System, das wahrscheinlich, das ist noch nicht so ganz klar von der Forschung, aber ja, Gesundheit, was wahrscheinlich schon innere Symboliken vermitteln kann dann. Ne? Wir nennen das so Konversionsstörungen. Mhm. Da kann sich dann in dem Symptom der innere Konflikt manifestieren, zum Beispiel. Ne? Kann man sich jetzt überlegen, warum du deinen Arm nicht mehr heben konntest, ob du nicht mehr schreiben wolltest, ne? Oder ob dein Körper gesagt hat, ja, Schluss jetzt mal, ne? Und sowas. Es gibt noch viele andere Beispiele, ganz häufig, oder nicht so sehr häufig, aber ein typisches Beispiel, sage ich mal so, ist es psychogene Lähmung, wenn man plötzlich nicht mehr laufen kann,
ja,
ne? Und nicht mehr aus dem Haus gehen kann. Dass man sozusagen, also wie so ein Schutzmechanismus auch, die Beine als gelähmt empfindet. Es ist dann auch wirklich so, man kann die nicht mehr bewusst ansteuern. Ne? Und das gibt es tatsächlich auch, dass das psychische Ursachen hat, die das dann bedingen und auslösen. So ein heftiges Symptom sind natürlich alle dann ganz aufgebracht und ja, das löst natürlich unheimlich viel Angst aus. Findet ja auch viel Diagnostik dann statt. Man muss ja dann körperliche Ursachen ausschließen. Aber ich finde das schon beachtlich, dass die Psyche dazu fähig ist. So, ne? Ja, und dann gibt es andere Systeme. Panik hattest du angesprochen, die ist wahrscheinlich eher über das vegetative Nervensystem vermittelt. Das ist eine andere Verbindung von der Welt der Gefühle zum Körper. Das ist das Nervensystem, was so die Organe steuert, was unseren Schlaf einleitet oder beim Sport sozusagen macht, dass wir mehr Durchblutung haben und dass wir schneller atmen, dass das Herz schneller schlägt oder dass wir schwitzen, wenn es warm wird. Das müssen wir nicht bewusst machen, das passiert ja alles automatisch. Das macht dieses Nervensystem und das kann eben auch aufgrund bestimmter innerer Bilder, die uns gar nicht so bewusst sind oder bestimmter Erinnerungen, die im Emotionszentrum im Gehirn irgendwie aufploppen aufgrund irgendwelcher Reize, kann das auch Panikattacken auslösen, die wir überhaupt nicht zuordnen können, warum es jetzt irgendeinen Grund für Panik gibt. Ne? Wir sagen vielleicht, ich war bummeln hier in Berlin, war eigentlich alles ganz schön. Und plötzlich kommen Fluchtsymptome zum Beispiel, ne? Herzrasen, Schwitzen, Zittern. Also dass der Körper ganz viel Energie bereitgestellt bekommt, um wegzulaufen. Also Panikreaktion. Ne? Panik ist ja eigentlich eine Funktion, um uns zu retten vor irgendeiner Gefahr. Und das ist was, gutes Beispiel, weil das halt so häufig vorkommt und weil es dafür dann eben psychische Mechanismen häufig gibt.
Ja. Kennst du die Legende, ich glaube, es ist eine Legende, ich bin mir nicht sicher, oder vielleicht auch wirklich passiert, über den Tod, ich glaube, eines Mannes im Gefrierwagen, ne, oder Kühlwagen. Habt ihr das schon mal mitbekommen?
Ich bin total gespannt.
Ja,
ja. Ich auch.
Also irgendwie existiert so eine Geschichte, dass ein Mann oder eine Gruppe von Menschen in einem Gefrierwagen, in so einem Kühlwagen oder Kühlhaus, wie auch immer, gestorben sind aufgrund eines Gefriertods, oder? Ne? Wie sagt man das? Ja.
Ne? Ja, ja.
Und nachher hat sich herausgestellt, dass die Kühlanlage überhaupt nicht an war.
Ja, ja.
Genau. Mhm.
Spannend.
Und ja, das ist spannend. Finde ich jetzt, das kommt mir gerade irgendwie in den Sinn.
Ja, ja. Und sind die verhungert, oder?
Nee, die sind wirklich erfroren. Okay, nee, ja, ja. Die sind wirklich erfroren. Also, ja, ja, ja. Aber genau, also genau kann ich es dir natürlich nicht erklären, was dann nachher alles...
Ja, ja.
Was das ergeben hat, ne? Also was die Todesursache genau war. Aber also man ging halt im Grunde davon aus, dass es wirklich ein Tod war, ja, aufgrund des, dass sie erfroren sind. Also das war die Todesursache. Aber wie gesagt, sie konnten gar nicht erfroren sein, weil ja, sie ja...
Genau. Ja, da gibt es viel Forschung zu diesen Sachen. Das ist total plausibel. Also ich kann dich jetzt natürlich in dem einzelnen Fall nicht sagen, aber wir wissen, wie stark unsere psychischen Überzeugungen, unsere Gedanken aufs Immunsystem zum Beispiel wirken. Ne? Das ist nämlich eine weitere Verbindung jetzt nach denen, die wir schon hatten, ja, das Immunsystem. Zum Beispiel, wenn man gestressten Personen, die zu Hause einen kranken Angehörigen pflegen, Rhinoviren, also Schnupfenviren aussetzt, dann erkranken die 5-mal häufiger, als wenn man die entspannten Menschen in die Nase träufelt. Daran ist es so erkennbar, ne? Das ist also ein ganz erheblicher Einfluss, die psychische Verfassung. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, die Bewertung einer Situation, also der Gedanke, irgendwo eingeschlossen zu sein, ne? wo eine Kühlung an ist, löst alle möglichen Reaktionen psychisch aus und auch im Körper. Immunologisch bedingt, Cortisolausschüttung, also das Stresssystem, weitere Verbindung Stresssystem, ne? Da reagiert das Gehirn mit den Nebennieren, die dann alle möglichen Dinge wie Adrenalin und so ausschütten, setzen den Körper in einen regelrechten Alarmzustand. So. Und das heißt sozusagen, häufig ist gar nicht für den Organismus so sehr entscheidend, ob eine Situation wirklich eingetreten ist, sondern ob diese Situation erwartet wird. Und dann mobilisiert er alles. Ja. Deswegen finde ich das plausibel. Also,
wollte ich dich gerade fragen. Ja. Also du würdest sagen, das kann so vorkommen.
Ich würde mich jetzt fragen, wenn ich das so höre, ob die womöglich eine Gegenreaktion hatten. Also wenn man Angst hat zu erfrieren, dann schüttet man Adrenalin und Stresshormone aus. Ne? Und die, das ist natürlich irgendwann auch heftig für den Körper und die verbraucht sich auch irgendwann. Mhm. Und dann wird man wirklich kälteempfindlich. Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie zu erklären ist. Aber dass sie jetzt einen Gefrierbrand hatten, gut, keine Ahnung.
Das wäre jetzt komisch,
ne? Müsste man mal nachgucken. Ja. Aber ich glaube da jetzt gar nicht an überirdische Sachen oder so an Mysterien, sondern ich glaube einfach, dass das ganz viel im Körper auslösen kann und das weiß man auch, dass da ganz viel passiert, wenn ich mit einer bestimmten Gefahr rechne. Dann reagiert der Körper darauf.
Wie würdest du denn in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob das damit auch zu erklären ist, aber auch Phantomschmerzen erklären? Ich glaube, da gibt es doch meines Wissens nach einen richtigen körperlichen Bezug, ne? Oder? Oder ist das jetzt nur von mir?
Nee, genau. Das ist, bei Schmerzen allgemein, also bei Schmerzen ohne Gewebeschädigung, ne? Ohne dass wir jetzt hier eine Wunde haben oder eine Verletzung, ist das tatsächlich nicht nur im Schmerzzentrum nachweisbar, sondern auch in der peripheren Region. Ne?
Okay.
Das ist tatsächlich auch so. Und das ist ja häufig Phantomschmerz, meinst du jetzt zum Beispiel nach einer
Bein ab
und tut immer noch weh.
Ja, am Zeh. Ne? Der Bein ist ab,
genau.
Aber der Zeh tut noch oder tut
weh. Ne? Das ist tatsächlich gar nicht mal jetzt so streng genommen psychosomatisch, sondern das ist wirklich nachweisbar, dass der Nerv immer noch diese Information, der Nerv hat ja auch ein Gedächtnis, der schickt diese Information immer noch weiter.
Spannend. Mhm. Ne?
Okay. Sag mal, jetzt hatte ich noch eine Überlegung, eben Gefrierbrand, sagtest du? Ich glaube, ich hatte noch ein Beispiel. Na, fällt mir vielleicht gleich wieder
an. Wo
es vielleicht noch ein bisschen.
Ja, bestimmt. Kommt vielleicht noch. Ne? Aber ich würde noch mich interessieren, sag mal, wenn es so in Richtung Ursache geht. Ne? Also ich jetzt aus psychotherapeutischer Sicht merke, wenn ich mich mit den Klienten beschäftige, sprich also wenn die sich auf eine Therapie einlassen oder auch eine Therapie indiziert ist und ich die auch längere Zeit begleite, dass wenn es zum Beispiel, ich mache mal jetzt ein konkretes Beispiel, jemand kommt mit vielleicht Ängsten, hat schon mehrere depressive Phasen hinter sich und hat das Gefühl, er kommt wieder nicht weiter, hat auch vielleicht Suizidgedanken und ähnliches und hat vielleicht auch schon Schmerzen, Schmerzstörungen entwickelt und so weiter. Also schon was, man könnte sagen, hat sich was chronifiziert.
Ja.
So. Und ich denke mir dann so erstmal natürlich so, okay, wie gehe ich jetzt davor? Schau hin, sehe jetzt im Moment von den geschilderten Symptomen, müsste ich an die depressiven Symptome rangehen, stell aber dann fest, dass im Verlauf, also wenn ich da reingehe, eher die Ursache in der Vergangenheit zu finden ist an vielleicht traumatischen Ursprüngen, also wo vielleicht gefährliche Sachen mal passiert sind, ja, das
ja.
Erlebt hat, ne? Gewaltübergriffe oder sexuelle Missbrauch oder was auch immer. Und darauf will ich jetzt nämlich hinaus. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, kann es sein, dass gerade solche Dinge, die früher passiert sind, auch sogar Dinge auf einer psychosomatischen Ebene jetzt, die Frage an dich gerichtet, auf einer psychosomatischen Ebene die Dinge auch mit erklären könnten. Ich lehne mich deswegen so weit damit aus dem Fenster, weil der Professor Margraf hat auf einer, das ist so ein Angstforscher aus Bochum, so eine Koryphäe im Verhaltenstherapiebereich, der halt viel mit Angststörungen geforscht hat und der hat dort eine Studie interessanterweise vorgestellt, die besagt, dass man schon nachweisen kann, wenn im Kindesalter jemand eine Angststörung hat, die nicht behandelt wird, und im erhöhten Erwachsenenalter vielleicht eine Depression entwickelt, die nicht behandelt wird, er dann nämlich mit einer erhöhten Erwachsenenalter sogar noch eine Schmerzstörung entwickeln könnte. Dann hätten wir ja drei Diagnosen, aber eigentlich hat man nur eine, die Angststörung aus der Kindheit, weil die anderen beiden Diagnosen sind ja eigentlich so eine Art von Bewältigungsstrategie des Organismus, ne, also der Psyche oder des Körpers, um darauf irgendwie umzugehen, und dann ist es wie eine Folgeerkrankung,
ja.
Aber eigentlich nur eine, die bisher nicht behandelt worden ist. Gibt es solche Modelle auch im Bereich der Psychosomatik? Also würdet ihr sagen, aus so einer Perspektive wird auch drauf geschaut, inwieweit vielleicht traumatische Erfahrungen oder Ähnliches diese Dinge mit auslösen oder moderieren?
Ja, das spielt. Also ich muss jetzt sagen, so von der Einordnung, also was ich ja eben nicht dir antworte, ich bin natürlich wie du dann auch sozusagen ausgebildeter Psychotherapeut, ne? Und nur ich mache nicht Verhaltenstherapie, sondern psychodynamische Psychotherapie.
Ah, cool.
Finde das aber alles, was ich von dir höre, es geht so ineinander und das ist gar nicht mehr diese Kluft. Ganz im Gegenteil. Also vieles, was ich bei dir im Podcast gehört habe, würde ich ganz genauso machen und auch unterschreiben. Okay. Und ich bin natürlich jetzt nicht so auf Traumata spezialisiert wie du. Das, von daher finde ich das spannend, was du gerade gesagt hast. Also ich finde, ich sehe da ganz häufig Zusammenhänge. Und gerade bei Schmerzstörungen, überhaupt bei psychosomatischen Symptomen, aber ich meine natürlich eigentlich somatoforme Störungen. Also wir meinen jetzt irgendwie Körperschmerzen oder Körpersymptome, ohne dass sich das organisch ausreichend erklären lässt.
Stimmt.
Und da spielen Traumata meiner Auffassung nach und auch der Literatur nach ganz häufig eine Rolle. Und was du gerade gesagt hast, also entweder emotionale Vernachlässigung oder sogar Misshandlung, Gewalt in der Kindheit oder frühe Verluste, die dann auch nicht zur Sprache gebracht werden konnten, ne, die nicht verarbeitet werden konnten, die nicht sozusagen irgendwie symbolisiert werden können, die bleiben häufig auf der körperlichen Ebene. Und ich weiß nicht, wie ihr das genau, was ihr da für ein Modell habt, aber in der psychodynamischen Psychotherapie, die sich ja aus der Psychoanalyse so entwickelt hat, sehen wir natürlich bei Kindern in den ersten drei Lebensjahren, wo noch keine Sprache besteht oder wo die Sprache noch nicht richtig erworben wurde, dass die ja sehr körperlich reagieren. Die Bedürfnisse äußern sich ja alle sehr, sehr körperlich und sehr unmittelbar auch, ne? Und dann kommt der Spracherwerb und man lernt eine Distanzierung eigentlich die ganze Zeit zu den eigenen Gefühlen und zu dem eigenen Körpererleben kennen, ne? Und man geht dann auch auf die intellektuelle Ebene immer mehrere Etagen hoch, bis man als Erwachsener ja eigentlich, ist ja schon sehr verbreitet, auch recht abgespalten zu sein vom Körper, ne? Und häufig ist es so, dass wenn dann Lebenssituationen kommen, die wir dann so Auslöser oder auslösende Situationen nennen, die aber diese sprachliche Denken so überfordern, ne, dann rutschen die Menschen sozusagen von ihrer Ebene häufig wieder in diese Somatisierung zurück, ne? Also aufgrund einer seelischen Überlastung. Und da sind natürlich dann häufig auch die alten Verwundungen dann wieder drin, ne, die dann nie so zur Sprache gebracht werden konnten, die vielleicht nur irgendwie kompensiert werden konnten. Dann wieder stärker eine Rolle spielen. Ich glaube, geht das so ein bisschen in die Richtung, was du meinst?
Ganz genau, finde ich super, wie du das auch erklärt hast.
Ne? Ja, ja.
Ja, das ist tatsächlich, also ich finde das deswegen wichtig, weil ich das würde aus meiner Sicht, also ich spreche mich übrigens auch interessanterweise auch immer wieder mit jedem, den ich sehe, in meinem Umfeld stelle ich ihnen immer diese Frage und interessanterweise geben mir alle immer die gleiche Rückmeldung.
Ja.
Vielleicht will ich auch nur das hören, aber nein, ich würde schon sagen, das sagen die schon, dass die dann sagen, ja, wir erleben das auch immer mehr, dass in der Vergangenheit schon Anteile, ich nenne es vorsichtig, Anteile von traumatischen Dingen erkennbar sind, die aber bisher nicht aufgearbeitet worden sind.
Ja, ja.
Und die dann halt immer noch, ne, das halt, wie soll ich das sagen, immer wieder, ich nenne das mal so, wiederholen. Mhm. Und dass die dann auch immer wieder kommen mit dem gleichen Thema. Und jetzt kommt meiner Meinung nach die wichtigste Botschaft dahinter. Und da bin ich mal gespannt, was du sagst, Alex. Zumindest das ist mein Stand, ne? So, das Problem ist in unserer Wissenschaft, wir arbeiten ja immer mit den Studien, die es bisher gibt. Und wenn aber bisher der Wissensstand ja der ist, dass, so ist ja auch die Vorgabe, mindestens zweimal eine depressive Phase, Empfehlung, medikamentöse Therapie und am besten noch psychotherapeutische Unterstützung, weil halt die Forschung gezeigt hat, die Kombination aus beiden ist am besten mit dem Heilungserfolg belegt und auch am besten, wenn medikamentöse Begleitung, auch am besten dann Empfehlung ein Leben lang, wenn man mindestens zweimal eine depressive Phase hat, also zumindest so erinnere ich mich noch aus meinem Schulwissen heraus und so, dann denke ich mir so, krass, wären die Depressionen.
Bin ich jetzt nicht bei der aktuellen, meinst du Leitlinie? So
Leitlinie, so weit würde ich nicht gehen. Okay. Also da, so. Das, was ich zumindest in meiner Ausbildung gelernt hatte, also was man uns mal vermittelt hat, also da bist du wahrscheinlich noch näher dran.
Ich glaube, die Leitlinie-Depression, die ist da, ist jetzt inzwischen ein bisschen anders so.
Okay,
auch, hat auch in der Stufe 1 eher ein abwartendes Vorgehen, dann Psychotherapie oder medikamentös, je nach Verfügbarkeit und auch Prägung des Patienten, wie er es möchte. Und lebenslange Pharmakotherapie ist, glaube ich, selbst bei der schweren Depression nicht mehr vorgesehen. Aber
gut,
ist ja jetzt vielleicht gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja, glaube ich, die Haltung oder den Gedanken, ne? was du dahinter siehst sozusagen.
Weil du bleibst ja am Symptom hängen, weil wenn die Ursache ja was, zum Beispiel was Traumatisches ist, aber du hängst an der Depression, dann ist das wie Unkraut. Dann wenn du quasi die Folge, die Depression ist, also sprich, wir sprechen dann von der Unkraut, was aus der Erde kommt, schneide ich ja immer nur das ab, was aus der Erde kommt, aber es wächst ja immer noch nach, wenn die Ursache ja in der Erde ist, also an der Wurzel.
Ja.
Und somit würde es ja immer wieder nachkommen. Und wenn dann aber jetzt, sagen wir mal, der Wissensstand wäre, ja gut, wenn sich das wiederholt, dann scheint es bei Ihnen irgendwie vielleicht was sogar Genetisches, dann kommt noch der Faktor Genetik da rein. Und da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Allein nicht, ich will das jetzt nicht damit nichtig sprechen, weil ich bin da auch zu wenig vorgebildet. Aber das, was wir zumindest als Ausbildung erhalten haben und auch vermittelt worden ist, bin ich immer sehr vorsichtig, weil wenn ich mit so einer Keule arbeite, dann mache ich ganz schnell die Möglichkeit ja zu, vielleicht gibt es doch eine andere Möglichkeit dran zu kommen. Und ich bin deswegen so deutlich hier, weil ich seit knapp anderthalb Jahren den Ansatz verfolge, ich versuche erstmal ressourcenorientiert mit dem Klient zu gucken, was kann er aktiv selber steuern. Und wenn ich dann biografisch sehe, oh, da ist ja was doch Traumatisches, bisher wurde aber immer nur der Fokus auf Depression gelegt, dann habe ich ja die Möglichkeit über diesen Ansatz, Stabilisierung vorausgesetzt, dass er stabil genug ist, habe ich die Möglichkeit ja, denjenigen wieder in die Selbstkontrolle, weißt du, diese Autonomie zu führen. Und da habe ich schon ganz, ganz viele, selbst bei ganz hartnäckigen Depressionen, mega gute Erfolge geleistet.
Ja, lass uns vielleicht dazu einmal sagen. Ja, lass uns einmal dazu sagen. Depression ist ja eigentlich ein Sammelbecken für verschiedenste Zustände. Das ist ja keine einheitliche Diagnose. Darunter wird ja alles Mögliche subsumiert, ne, finde ich.
Ja.
So, und da muss man erstmal, finde ich, differenzieren. Da gibt es ja alle möglichen auch Erklärungsmodelle. Und es wird wahrscheinlich auch bei der gleichen Depression viele Erklärungsansätze von außen geben. Einmal das, was du gesagt hast. Man kann das jetzt so wissenschaftlich sehen und ich will das auch gar nicht schlecht machen. Ne?
Nee.
Aber ich finde, ich unterscheide jetzt zwischen einer gründlichen psychosomatischen Abklärung, wo ich natürlich gucke, was finde ich jetzt auch an körperlichen Dingen, wie schätze ich die ein, dass ich dem auch so sagen kann, wie ist so die Prognose und so. Aber das andere ist dann das psychotherapeutische Vorgehen. Und das funktioniert ja, das habt ihr ja auch schon öfter besprochen, sehr, sehr über die Beziehung. Ne? Und da wissen wir ja auch, hast du auch Grabe schon erwähnt, die Wirksamkeitsforschung, ganz wichtig ist, dass der Patient und der Behandler, dass die zusammen ein Modell entwickeln, das für beide passt und plausibel ist, ne? Und an dem sie zusammen arbeiten wollen, auch beide. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil hilft es nicht, sozusagen sich jetzt so auf dieser Symptomebene zu bleiben, sondern da muss man tatsächlich gucken, was gibt es zum Beispiel für Traumatisierung oder was gibt es auch für Verluste in der Kindheit, was gibt es für einen Umgang mit Gefühlen, also hat jemand gelernt, mit Schuldgefühlen oder Schamgefühlen auf bestimmte Situationen zu reagieren, gibt ja die diverse von Mechanismen, die dann in einem weiterwirken, auch unbewusst, ne? Sozusagen die Prägung, die man mitbringt und durch die man dann oder anhand derer man dann aktuelle Situationen erlebt. Und da lohnt es sich schon sehr, von der Symptomebene mal wegzukommen. Ne? Also für mich persönlich jetzt gar nicht so das Entscheidende, ob eine Traumatisierung oder andere Dinge dahinter stehen. Aber ich versuche das auch mit Patienten zu besprechen, dass natürlich irgendwie das Ziel ist, dass die Symptome auch nachlassen. Aber ich glaube, es ist für viele auch gar nicht mehr so das vorderste Ziel, wenn die wirklich mit sich wieder in Kontakt kommen, ne?
Ja.
Und auch mit der Körperlichkeit. Also es ist eher dann mal so, dass das Symptom einfach gar nicht mehr notwendig ist.
Ja.
Ne? Aber dass man sich so von dem Symptom so aktiv losreißt, habe ich eigentlich noch gar nicht so erlebt. Es ist eher so mit dem Symptom oder das Symptom als Eintrittstür zu nutzen in diese ganze Welt der Dinge, die so in einem drin sind. Und der Trend ist ja häufig so zu sagen, Biografie wäre irgendwie gar nicht so wichtig und man muss jetzt so ein paar Übungen machen. Und ich halte davon zum Beispiel überhaupt nichts. Ne? Und das habe ich eben bei dir auch rausgehört.
Nee. Genau, also ja, ja. Meine ich ja.
Ja, ja, genau.
Nee, sehe ich genauso,
meine ich. Ja, ja. Und ich glaube, Biografie so als roter Faden oder auch als Identität, da ist in uns allen viel mehr los, als wir so im Alltag bewusst wahrnehmen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch im Coaching eine große Rolle spielt. Ne?
Auf jeden Fall,
Dass sozusagen aktuelle Probleme, die ich vielleicht am Arbeitsplatz habe oder die mir fehlen, um irgendwelche Karriereschritte zu machen, damit zu tun haben, wie ich früher mit irgendwelchen Schwierigkeiten umgegangen bin oder was mir auch andere vermittelt haben, was sie mir wiedergespiegelt haben, was für ein Mensch ich bin. Ne? Und dass es dann noch Hemmungen oder Verletzungen in hier und jetzt sozusagen auslösen kann, oder? Und darum geht die zu lösen. Ne?
Ja. Ja. Also definitiv, dass da die Abgrenzung auch unheimlich schwer ist. Ne? Oder ich auch zum Beispiel merke, in der Ausbildung als Coach bekommt man ja so die Methoden an die Hand und da wird natürlich nicht in die Tiefe gegangen wie bei euch wirklich im Studium natürlich, oder ne? Aber und wo es natürlich nicht immer so ganz einfach ist, ich finde, häufig verschwimmt das ja auch total, ja. Ne? Die Psychologie und jetzt dann, genau, wie du das gerade angesprochen hast, das Coaching. Aber bei mir ist ja das Gute, es liegt ja keine Diagnose, keine Störung vor, kein pathologischer Befund. Ja. Und im Grunde, sodass ich ja im Grunde genommen biografisch zum Beispiel immer ganz gut ja an diesen Verhaltensmustern ansetzen kann, ne? Oder halt auch gucken kann, genau, was hat das für, also wo kommt das her? Wurde mir früher, genau, habe ich erstmal ein prägendes Erlebnis gehabt oder wurde mir halt ein bestimmter Glaubenssatz eingetrichtert oder habe ich für mich irgendwie eine Einstellung irgendwann bekommen, die dann dazu geführt hat, genau, dass ich da lande. Und genau, und das finde ich, das kann man ja wirklich super schwer voneinander abgrenzen und das, wie du schon sagst, ist häufig so, ne? Die kommen mit einem vordergründigen Thema, manchmal wirklich so ein simples Thema und dann merkt man aber eigentlich, okay, nee, man muss da doch natürlich tiefer einsteigen, weil es ist ja am Ende, ist es ja auch so das Thema halt der Persönlichkeit, ne? Und das sage ich den Klienten halt immer ganz gerne auch, man muss sich ja vorstellen, wir sind ja die Summe unserer Erlebnisse, ne? Und unsere Persönlichkeit bildet sich ja dadurch aus, ne? So, das heißt, wir sind jetzt, sagen wir mal, 40 Jahre alt und haben also quasi 4 Jahrzehnte ja im Grunde genommen Rucksack auf dem Rücken.
Ja, ja.
Wie soll das denn funktionieren, dass man das so voneinander im Grunde trennt? Und ne, was ich halt damals auch abgespeichert habe oder für Dinge, ich meine, genau, ihr nickt ja auch beide, es ist ja einfach so, das ist ja nicht auf einmal weg, ne, sondern das trage ich ja mit mir rum. Und genau, und ich glaube, man muss sich wahrscheinlich einfach darüber bewusst sein, was habe ich denn in meinem Rucksack und wie hat es jetzt vielleicht gerade Einfluss auf meine aktuelle Situation? Ne? Mhm. Ja, also genau, aber jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber genau, um da eigentlich drauf einzugehen, ja. Ich finde es auch sehr schwer und ich finde es gerade super spannend, euch zuzuhören, ne, weil ich da natürlich auch für mich sehr viel rausziehe oder deswegen finde ich es ja auch so spannend, wenn wir uns ja auch immer wieder unterhalten, weil da ist es so schwer, irgendwie Abgrenzung vorzunehmen, weil es auch ganz oft so individuell ist und genau.
Ja. Vielleicht sage ich noch mal kurz was dazu, weil die Personen, die jetzt immer diesen Podcast hören bei uns, da denken sich wahrscheinlich, jetzt kommt ja schon wieder mit dem Thema Trauma.
So schon wieder für Teil. Ich glaube, die Leute haben jetzt auf jeden Fall verstanden, dass Trauma ein Schwerpunkt
ist. Ja, genau. Das ist der Mann mit dem Trauma, ja, genau.
Ja, aber ich öffne auch meine Gedanken, weil ich damit auch deutlich machen will, um das vielleicht auch mal so zu formulieren, der Begriff Trauma, wie er bisher momentan benutzt wird, ist ja im Sinne von, so wie er momentan klinisch benutzt wird, meine ich ihn gar nicht. Ich würde den Begriff weiterfassen. Also im Sinne von, wenn es Dinge sind, die wir allgemein, also die schon einen Bedrohungsinhalt haben, da denke ich, ist die Definition überall immer noch stimmig. Aber auch, es kann ja auf einer Identitätsebene sein. Es kann ja schon, wenn man das mal so breit aufführen, ja. So wie ich den jetzt gerade benutze.
Du meinst auch Beziehungstraumata, ne?
Ganz
so,
genau.
So, wo chronische Traumata.
Richtig. Ne?
Eine
Ereignis. Also nicht rein klinisch. Ja, also ich würde es ein Stück weit, ne, weil sonst wird es auch zu sehr verwässert.
Ja.
Ne, weil ich finde, dass, wenn man den klinisch benutzt, den Begriff, passt meine Ausführung nicht mehr. Ja, aber wenn ich ihn weiter aufbaue, kann man tatsächlich oder aufmache, kann man auch sagen, selbst eine Geburt ist ein Trauma. Und da stellt sich dann, wenn wir so weit gehen, die Frage, ja gut, dann sind wir ja alle traumatisiert oder anders formuliert, vielleicht müssen wir dann eher denken, vielleicht ist der Begriff gar nicht unbedingt immer nur so pathologisch zu sehen, sondern vielleicht ist es eine Chance, daran zu wachsen.
Ja, genau. Und ich gebe dir völlig recht. Und weil wir jetzt ja gerade über Psychosomatik reden, nur die eine Sache dazu.
Gerne.
Weil wir haben ja, oder ich weiß nicht, ob ihr den Hirnforscher Gerhard Roth kennt.
Ich habe schon mal gehört.
Ja, er hat ein super Buch, wie das Gehirn die Seele macht. Er hat auch mehr andere Publikationen. Finde ich, der beschreibt sehr gut so den Stand der Forschung. Also forscht selber an der Uni Bremen und der beschäftigt sich sehr, sehr viel mit diesen Dingen, also Einflüsse der Vergangenheit auf das Gehirn. Und super. Sein zweiter Schwerpunkt ist eben die Wirksamkeit von Psychotherapie. Super. Also dieses Buch kann ich sehr empfehlen, wie das Gehirn die Seele macht. Und da beschreibt er, dass ja alles, was du beschrieben hast, sagen wir mal, Traumatisierung nur in Anführungsstrichen, im Sinne von sogar vor der Geburt eine Mutter, die einen Verlust erleidet, ne, die sich vielleicht vom Partner trennt und viel Cortisol im Blut hat, Stresshormon,
ja.
Ne?
Ja.
Die führt dazu, dass sich beim entwickelten Kind auch im Stresszentrum was verändert, ne? Dass die Gehirnstrukturen schon anders sind. Und das Gleiche ist nach der Geburt auch. Ja? Das Kind ist ja sehr sensibel und kriegt bestimmte Lebensumstände leicht mit. Und das ist sind nicht nur psychische Vorgänge, sondern es hat direkt auch Auswirkungen auf die Körper und die Körperentwicklung und Gehirnentwicklung. Und die Entwicklung des Stresssystems sozusagen, was später anspricht. Und das ist erwiesen, dass man dann später zum Beispiel auf Belastungen oder Stressoren viel leichter reagiert und auch viel leichter psychische Krankheiten dann bekommt.
Ne? Ja, spannend.
Jetzt stelle ich euch aber mal die Frage, es ist ja nun mal so, wir können uns ja auch davor einfach nicht schützen. Ne? Das ist einfach so, wir sind den ganzen Einflüssen, das ist halt das Leben. Ne? Wir sind mit bestimmten Dingen einfach auch zum Beispiel als Kind ja ausgeliefert, als auch im Leben bestimmten Dingen, die uns passieren, die können wir nicht immer alle so voraussehen. Das heißt, sagen wir mal, wir gehen jetzt davon aus, ich verliere einen nahestehenden Menschen und jetzt mal so Kurztheorie halt auch mit dem, dass diese traumatischen Erlebnisse ja für uns auch einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Was kann ich denn jetzt aber trotzdem tun, um mir da zu helfen, dass es zum Beispiel gar nicht zu solchen Dingen kommt, wie dass ich irgendwann Symptome entwickle oder da halt in der Depression lande oder so. Was würdet ihr sagen? Also gibt es Möglichkeiten, dafür sich genauer hinzuschauen oder irgendwie da auch Dinge zu unternehmen, mit bestimmten Themen besser umzugehen, Resilienz zum Beispiel, die Resilienz zu stärken. Also was im Grunde genommen würdet ihr vorschlagen? Was macht man da jetzt so?
Also Salutogenese-Forschung gibt es ja und es gibt sozusagen das auch so eine Theorie aus der psychosomatischen Medizin, man kann ja nicht alle, sagen wir mal, krankheitsmachenden Einflüsse wegnehmen oder verhindern, aber man kann viel raufpacken auf die andere Seite der Waage, weil alles, was Gesundheit bringt, ne? Und klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber so gute Beziehungen zu führen oder sich damit zu beschäftigen, wie man gute Beziehungen zu seinen Mitmenschen führt, ne, ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also also einfach neugierig zu sein auf die anderen und auch vielleicht an der eigenen Haltung zu arbeiten. Also man kann ja immer noch irgendwie was dazulernen. Und ein anderer Punkt, der dazu auch notwendig ist, sich selber überhaupt auch kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das kann man ja, wenn man gesund ist, zum Beispiel im Coaching machen. Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten. Aber zum einen die Gemeinschaft, eben sich selber kennenzulernen. Und gut, dann gibt es noch so ein paar Sachen natürlich wie genügend Bewegung und Ernährung, mit der man sich wohlfühlt. Und sich vielleicht auch zu überlegen, wie man gern leben möchte, jetzt und in 5 Jahren oder in 10 Jahren und dann auch Dinge zu tun, die dafür wichtig sind. Das gerät ja manchmal unter den Alltagsanforderungen, die jeder so hat, manchmal auch verloren. Aber da bewusst zu gucken, wo möchte ich eigentlich hin und was muss ich jetzt dafür machen, dass ich nach einiger Zeit dann da ankomme, das sind, glaube ich, alles Dinge, die zufrieden machen. Ob die dann Krankheiten immer verhindern, das glaube ich nicht. Also das kann man wahrscheinlich gar nicht. Aber man kann natürlich, ich glaube, die Menschen sind weniger gefährdet oder gehen besser mit Krisen um, die irgendwie neugierig auf sich sind und sich auch selber als Freund sehen können und sich selber und andere gut behandeln können. Das hängt ja meistens zusammen, ne?
Ja, und ich würde auch sagen, wenn die vor allen Dingen ihre eigenen Körpersymptome einschätzen können, ne? Wenn die wissen, okay, alles klar, das mit dem Arm habe ich deswegen, weil ich Stress habe oder ich habe Kopfschmerzen, weil ich eine Nackenverspannung habe, weil ich vielleicht falsch sitze. Also wenn die eine Erklärung, glaube ich, ne? Das erkläre ich, versuche ich mal zu erklären, auch mit Prüfungsangst.
Ja.
Ne? Das ist so, da weiß man, dass man Prüfungsangst hat, dann nimmt man das in Kauf. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich Prüfungsangst hätte und habe die Symptome, würde ich mir vielleicht Sorgen machen um meinen Körper. warum habe ich Durchfall, warum kann ich mich schlecht konzentrieren, warum vergesse ich das und so weiter. Und dann gehe ich zum Arzt und dann sagt der vielleicht, ja, oh, klar, ich sehe hier die Symptome, alles, ja, ist okay, aber ich sehe keinen, es gibt jetzt kein Virus oder sonst was. Da, wenn ich die Erklärung habe, ah, Prüfung, Klick, ja, dann ist alles gut. Also dann nehme ich es ja in Kauf. Und ich glaube, das ist somit, könnte ich mir vorstellen, auch die Aufgabe in der, ist zumindest mein Verständnis, ja, Alex, in der Psychosomatik, dass man da das versucht, relativ so zu beleuchten, ne? Klar zu haben. Wo kommt das her, ne? Oder?
Ja, genau, zusammen. Genau, richtig. Und vor allen Dingen im ersten Schritt auch so ein bisschen Angst davor zu verlieren, mhm, und sich genau es verstehen zu können vor dem eigenen Lebensumständen und vor dem Hintergrund der eigenen Biografie. Und eben sich ein Stück weit mehr, also häufig steht hinter psychosomatischen Symptomen auch Selbstabwertung und ja, so das mangelnde Vertrauen auch in den eigenen Körper. Und das ist eigentlich was ganz Wichtiges, um es zu überwinden zu können, ne? Und also mir fällt gerade so ein Beispiel ein, was gar nicht so selten vorkommt, sind halt männliche Patienten auch mit Erektionsstörungen, mhm, ne? Wo der Urologe nichts gefunden hat, wo es immer darum geht, bei der Sexualität, wo es dann darum geht, loszulassen und einfach zu vertrauen, sich auch einem anderen Menschen hinzugeben. Ne? Dass es da dann die Symptom sozusagen dann so durchschlägt und dahinter steckt dann eine Schwierigkeit in Beziehung, eben dem anderen zu vertrauen. Und das ist genau so gegenüber dem Körper dann, dass man dem nicht vertraut. Und das ist natürlich was man schön bearbeiten kann. Und da hilft es häufig auch zu sehen, wo das entstanden ist, ne? Um sich erstmal selber klar zu machen, dass es bewusst wird, der Zusammenhang, ne? Und dann kann man neu anfangen, sich ein Vertrauen selber aufzubauen, was vielleicht früher dann nicht so gelang irgendwo im Leben, wo vielleicht Bezugspersonen einem nicht so widergespiegelt haben, dass die Dinge schon gut werden und die Welt eigentlich ganz okay ist. So.
Ja. Ich glaube, das ist so der eine Punkt, ne? Dieses Thema Bewusstsein, also Achtsamkeit, ne? So mit sich auch zu wissen, was brauche ich und wo, ne? Was ist eigentlich, was passiert gerade so bei mir. Was ich aber auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, dass man nochmal darüber spricht, auch über dieses Thema, und da sind wir ja gerade auch ein bisschen, die Eigenverantwortung. Also, dass ich da, sagen wir mal, ich bekomme eine Diagnose, dann kann ich damit ja auch ganz gut so die Verantwortung abgeben, ja, ne? So. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein großer Punkt, dass man auch versteht, okay, oder auch wenn ich Schicksalsschläge erlitten habe, ne, dass dann die Verantwortung da nicht auch immer abgegeben wird, ne? So, das ist mir ja halt einfach passiert, sondern dass man halt auch sagt, okay, das ist mir passiert. So, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ne? Ich kann mich dadurch irgendwie ja, wie soll ich sagen, umwerfen lassen und nicht mehr aufstehen und da einfach in der, ja, so in der Grube liegen bleiben. Oder ich kann mich dafür entscheiden zu sagen, ich will daraus irgendwie gestärkt hervorgehen und will auch noch mehr aus meinem Leben machen. Und ich glaube, dass das auch, wie du schon gerade sagtest, so ein Punkt ist der Haltung. Also wie im Grunde genommen will ich auch damit umgehen? Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Krux ist, vielleicht manchmal in unseren Berufen oder auch an den Bildern unserer Berufe, was ich auch wirklich häufiger selbst auch im Coaching habe, dass dann Klienten kommen und so ein bisschen dieses mir die Verantwortung übergeben, denjenigen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und ich glaube, genau da muss man eigentlich ansetzen, ne? Dass man halt klar macht, es geht darum, dass man sich selbst versteht und im Grunde genommen selbst in dieses Handeln kommt und auch sagt, es geht nicht darum, dass mein Therapeut mich versteht und mein Arzt mich versteht und mich hier wieder zusammenpflegt, sondern es geht ja eigentlich darum, dass ich mich verstehe und für mich wieder, ne, da auch die Dinge in die Hand nehme. Ne? Ich,
ja, denk, genau.
Ist es wahrscheinlich auch in der Psychosomatik wahrscheinlich ein,
genau,
ist es für dich auch ein Thema dann?
Ja, absolut. Und das ist je nach Krankheitsaktivität natürlich unterschiedlich gut möglich oder nicht. Ne? Also das versuchen wir dann natürlich abgestuft zu machen, wenn jetzt einer so beschwerdegeplagt ist und die Ärzte haben immer wieder nichts gefunden, dann ist es natürlich ein fließender Übergang zwischen denjenigen erstmal, dann übernimmt man natürlich erstmal bestimmte Ich-Funktionen, nennen wir das, die der dann gerade nicht so hat, ne? Mit der Idee dann, dass der die prinzipiell selber wieder übernehmen kann oder besser zu übernehmen lernt. Aber was du sagst, ist in der Therapie bei uns genauso, dass dass man die Beziehung, also zwischen Patient und Therapeut, auch sehr diagnostisch nutzen kann, ne? Und dass man dann eben das, was viele dann logischerweise nicht hinbekommen im Umfeld des Betroffenen, dass man dann eben schon versucht auch zu gucken, welche Not steckt da jetzt hinter, ne? Wenn der also so eine dicke Krankenakte hat und sagt, Sie müssen jetzt helfen, ne? Sie sind jetzt für mich zuständig und das Symptom und ja, was wollen Sie denn jetzt mit mir machen und so, dann steckt ja schon eine Menge Informationen drin über das Beziehungserleben, der sich dann ganz hilflos und abhängig von anderen fühlt und auch aus der Not heraus diese Verantwortung irgendwie abgeben will, ne? Und ich bin da so ein bisschen, ich kann da total, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst mit dieser Verantwortung. ist natürlich so, dass es ja auch den Krankheitsgewinn gibt. Ne? Und der ist natürlich schon oft auch erheblich. Und da war früher, ich weiß jetzt gar nicht mehr, vor tausenden von Jahren war das ja auch noch viel angesehener, dass der, wer krank ist, dann eben nichts mehr machen muss. Der wird sozusagen ausgemustert und ist freigestellt und dieses Stigma war ja nicht immer so negativ. Ne? Und ich meine, sind wir mal ehrlich, also wenn ich jetzt morgen früh aufwache und heiser bin, Halsschmerzen habe und Fieber bekomme über Nacht und ich habe irgendwie einen Infekt, so, das ist total blöd, weil dann muss ich morgen Termine absagen, ich kann nicht arbeiten, das ist alles total ärgerlich. Ne? So. Und gleichzeitig habe ich einen Gewinn davon, ne? Weil es bleibt dann im Bett liegen. Und mein Ernst, das hat ja auch was. Ne? Das ist ja auch ganz schön, so, wenn es jetzt nur ein paar Tage ist. Ne? So, so. Und das ist ja auch immer eine Seite von Symptomen und von Erkrankungen, die ist ja nicht wegzudiskutieren. Und manchmal kann da drin ja auch eine Notbremsung stecken. Ne? Dass man sagt, genau in dem, ich kann jetzt keine Verantwortung, wenn ich bin jetzt krank, ich kann jetzt nichts mehr machen. Das kann ja auch ein Schutz vor weiteren Kränkungen sein, vor weiteren, weiß nicht, Mobbing, Ausgrenzung, was auch immer derjenige gerade erlebt. Deswegen, ich sehe das so genau wie du. Aber wenn es jetzt um erkrankte Patienten geht, sind wir gar nicht so schnell dabei, zu versuchen, die in die Eigenverantwortung zu bringen, sondern erstmal zu verstehen, warum der zum jetzigen Zeitpunkt die Symptome offenbar auch braucht oder auch möglicherweise einen gewissen Krankheitsgewinn davon hat. Sie ist ja bei dir wahrscheinlich auch so.
Finde ich voll. Ja? Find ich, kann ich dir sofort zupflichten, also beipflichten. Mhm. Hammer. Ja, das ist tatsächlich auf den Punkt gebracht.
Ja. Aber spannende Betrachtung auch auf jeden Fall, finde ich nochmal, Alex. Ja. Ja.
Und das ist so wie, als wenn der Körper einen sagt, ne, wie du gerade sagst, du bremst einen
raus, ja, genau.
Und sagt, stopp jetzt hier.
Ja, genau. Ja. Und der übernimmt da irgendwie was offenbar sozusagen die Psyche, wenn man es jetzt mal so trennen möchte, in dem Moment eben nicht kann, ne, oder nicht versprachlichen kann oder sich nicht eingesteht oder so. Ja. Und dafür haben wir eben die beiden eben. Ne?
Und ich glaube, es fängt auch, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der Körper sehr feinstofflich ist und es schon wahrscheinlich versucht, der Person, dem Individuum, schon vielleicht auf niederschwelligere Art und Weise deutlich zu machen, müde zu sein, sich nicht mehr so richtig konzentrieren zu können,
bevorher.
Ja, weil ich erkenne, ich weiß noch,
das wird ja auch oft so erzählt, ne? Das ging schon länger irgendwie, aber es ging halt irgendwie gerade eben noch, ne? Und irgendwann, und das finde ich auch immer spannend, was es dann war, da war nur noch eine Kleinigkeit so, ne? Und dann war noch dieser Konflikt und da habe ich gemerkt, jetzt geht es da nicht mehr.
Ja. Und da kann ich noch aus dem Nähkästchen plaudern, aus der Krankenpflege, Intensivstation, war, glaube ich, ein 40 oder Mitte 40 Jahre alter Mann, der gerade einen Herzinfarkt überlebt hatte, so echt Glück gehabt hatte, dass es geklappt hat, war ein fetter Infarkt, der Arzt dann da steht und ihm dann das erklärt und dann sagt so, ja, sie haben so und so, ne, die Situation, haben Glück gehabt und so weiter und derjenige aber schon wieder so in seiner Funktionalität ist, also liegt zwar im Bett, aber fühlt sich im Bett schon eigentlich voll stark und fit und sagt, ja, ist auch gut, weil ich musste auch jetzt wieder arbeiten gehen morgen. Und dann sagt der Arzt, nie vergessen, so, ich weiß nicht, ob Sie das gerade richtig verstanden haben, aber eigentlich wären Sie tot gewesen.
Sie haben
doch mal irgendwie Glück gehabt oder so in die Richtung. Und das hat er nicht verstanden,
derjenige.
Das ist das finde ich interessant.
Ne? Finde ich auch. Und das ist ja ganz typisch auch für Kardiopathen. Ich kann jetzt ehrlich gesagt keine Studie zitieren, aber das ist ja ganz typisch für Herzpatienten, ne? Die eine hohe Leistungsbereitschaft haben und dann häufig, also das ist häufig bei diesen koronaren Herzerkrankungen und Myokardinfarkten, dass die tatsächlich ganz unverbunden sind zu der Erkrankung und man selber, also ich kenne das, wenn ich die therapeutisch behandle, dass ich selber vergesse, dass der ja so eine schwere Herzkrankheit eigentlich hat, ne? weil die häufig so drahtig sind und so viel schaffen wollen und das geht dann entweder voll und ganz oder gar nicht, ne? Und dazwischen gibt es dann so wenig Abstufungen.
Ja, und interessant, da sehe ich auch eine Verbindung zu Panikattacken. Menschen mit einer Panikattacken sagen ja häufig, also mit Panikattacken sagen häufig, dass sie sich gar nicht entspannt kennen. Und wenn die dann quasi, sagen wir mal, die sagen dann auch, so kenne ich das, wenn die dann zum Beispiel ins Bett gehen, dass die dann häufig dann nochmal so Symptome kriegen und denken, boah, jetzt gleich gerade nachts im Bett und so weiter, ne? Und okay, jetzt bin ich vielleicht alleine hier, weil der Mann oder der Partner, die Frau oder wer auch immer gerade nicht da ist, was weiß ich wo, dann hat man noch mehr Angst. Und das Phänomen dahinter ist ja eigentlich nichts anderes als, dadurch, dass die über den Schlaf ja eher durch in eine Entspannungssituation kommen, verändert sich ja die Körperspannung. Und diese Körperspannung erleben die, zumindest wird das von denen mir immer rückgemeldet, als eine Art, ich falle in mich selbst hinein und das fühlt sich an wie Sterben. Wie, weißt du, so durch die Körperspannung habe ich einen Kontakt zu mir. Und wenn das sich auflöst oder weniger wird, ist ja erstmal, würde man sagen, gut. Super, du entspannst dich.
Ja.
Aber die denken, boah, ich sterbe.
Das ist jetzt, damit machen wir ein ganz anderes Thema auf, aber ich glaube, das ist auch großes Thema bei Marihuana-Konsum, ne? Dass du ja dann im Grunde, wenn du Marihuana konsumierst, dann ja auch in diesen absoluten Entspannungszustand kommst, ne? Und das wahrscheinlich für viele überhaupt nicht erträglich ist, ne? Die dann ja auch das Gefühl haben, so, oh mein Gott, ne? Also die halt immer eher in so einer Anspannung stecken. Mhm. Kurt, ist das richtig angeknüpft oder ja, bist du da sagen, woanders?
Ich glaube, haben wir tatsächlich jetzt einen ganz anderen Bereich wieder eingesteuert.
Nee, nicht. Ich meine jetzt nur aber, als daran angeknüpft an dieses Thema Entspannung und Anspannung, meine ich.
Ja, muss ich sagen, bin ich zu wenig erfahren. Also ich würde jetzt sagen, von der Plausibilität her ja, aber weißt du, du da... Also
ich sehe häufiger Patienten, die mit Panikattacken kommen und wo auch Marihuana-Konsum eine Rolle spielt.
Ganz okay, genau, ja.
Genau. Ja. Was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, auch was du jetzt beschrieben hast, dass es häufig noch, wenn man so irgendwie irgendeine Reize von außen hat und auch eine eigene Körperspannung, eben noch irgendwas gehalten werden kann, was dann, wenn man zur Ruhe kommt, eben nicht mehr geht. Ne? Und dass es häufig auch ein Missverständnis ist, weil ich höre dann häufig, dass denen schon empfohlen wurde, irgendwie von einer Nachbarin mal Entspannungsübungen zu machen. Ne? Das ist genau das Falsche. Ne? Die müssen eher sozusagen über die Anspannung versuchen, ja, sozusagen in der Entspannung zu kommen und nicht das alles so runterregulieren, weil sie dann eigentlich viel schutzloser genau, Sinn, ne?
Sich so fühlen. Ne? Ja.
Ja, da kann ich auch die progressive Muskelentspannung nochmal anführen. Die
genau,
finde ich ja, die ist ja auch super gut dafür. Genau,
die wäre bei solchen Patienten sicher besser. Ne? Mit Ängsten und Anspannung geht es viel, viel besser dann über die Muskelanspannung, oder? Als wenn man jetzt versucht, irgendwie bewusst
zu entspannen. Ja, erlebe ich, also oder habe ich auch schon so mitbekommen, genau. Ja, oder halt natürlich Achtsamkeitstraining, ne? Das ist auch immer wieder ganz interessant, so mit Bodyscannen und sowas. Mhm. Finde ich auch immer ganz hilfreich.
Ja, wenn ich glaube auch, wenn
jetzt sind wir ja total abgewichen.
ja, geht. Ich würde sagen, da ist immer noch die Verbindung, wenn man versucht, nämlich ich würde mal so bezeichnen, das ist wie, als wenn man die Psyche und den Körper synchronisieren will. Also wenn man sagt, durch diese Gelenkte, diesen Fokus auf ich entspanne oder ich versuche eine Aufmerksamkeit für mein Körperempfinden, für mein Handeln zu lenken auf jetzt Atmung. Oder keine Ahnung, den Oberarm vielleicht anzuspannen oder die Faust und dann zu entspannen oder so, dann verbinde ich ja die Psyche mit, würde ich so sagen, oder? Das ist eine Fokussierung auf Psyche und Körper in dem Moment und gleichzeitig gehe ich aus so einem Stress auf so einem High-Level vielleicht gedanklich oder dass ich viel mache, nur noch auf eine Sache ein.
Mhm, ja.
Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel als Familienvater früher, als die Kinder noch so klein waren, also zumindest mein erster Sohn, jetzt inzwischen arbeite ich auch anders, aber als ich noch so viel gemacht habe parallel, dann immer mit eingeschlafen bin.
Ja.
Wenn ich dann da lag und einfach nur eine Sache machen musste, dann habe ich dann...
Ja, wundert mich nicht.
Ja, das hat sich aber jetzt geändert.
Ja. Ich mitbekomme die Phase.
Ja, das ist so. Das wer ist bei euch älter? Du, deutlich älter, ne? Ja.
Bitte? Ja. Das ist aber die Frage überhaupt
ja,
schon.
Ja, ja.
Das sieht man ja wohl.
Ja, ja, nee. Ich wollte mal auf euch nochmal einmal zu sprechen. Und was mich total interessiert, wer hatte bei euch die Idee zum Podcasten und wer war erst skeptisch von euch?
Skeptisch, glaube ich, keiner.
Nee, ich arbeite sagen. Gerne mit Unterstellung. Oder
so. Ja, ja, ja.
Okay. Ist auch gut.
Bei uns ist das so, Jut macht der Tür auf, das war beim Podcast so. Und ich bin dann auch noch so gewesen, habe gesagt, ja super, machen wir direkt mit Video noch dabei. Hast du noch eine oben drauf gesetzt? Und darüber sprechen wir auch noch, für die das gerne wissen wollen, in der Jubiläumsfolge. Weil da haben wir nämlich sogar noch unser... so
wie viele war das? Die 50.
oder? Ich glaube, das ist...
Ich weiß gar nicht. 25. oder so?
Die war jetzt vor ein
paar... Ach, die war schon, ne?
Die war jetzt.
Da haben wir nämlich auch noch sogar aus alten Folgen nochmal so ein paar Einblendungen gemacht. Und da gehen wir nämlich noch genau auf diese Phase 1, wie wir entstanden sind.
Ja, finde ich irgendwie witzig, ja.
Ja, aber ich meine, das ist ja jetzt blöd, das zu sagen und darauf hinzuteasern. Also im Grunde...
Ja, klar. Das ist
keine Werbung jetzt. Ich fand es total schön, Kurt und ich, wir haben uns ja sowieso immer viel ausgetauscht zu dem Thema und auch so dieses ganze Thema. Also als ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, da warst du klar, da hattest du schon die Praxis, aber ich habe dich ja auch begleitet in dem Weg, in der ganzen Ausbildung im Grunde genommen, bist du ja auch da fertiger psychologischer Psychotherapeut warst. Und deswegen, also wir waren immer schon viel in Austausch, also jetzt gar nicht immer unbedingt nur im beruflichen Kontext, sondern wir haben viel uns immer wieder, ich weiß noch, ewig am Tisch gesessen, über bestimmte Themen philosophiert und gesprochen. Und irgendwie haben wir dann, oder war mir schon ziemlich schnell klar, also mit dem Coaching und, also für mich war es so, ich habe dann die Coaching-Ausbildung beendet und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Coach immer so ein bisschen anders verstanden wird oder da noch echt Probleme bestehen, zu wissen, wann ist der Coach überhaupt, was hat der überhaupt für eine Berechtigung, sagen wir mal so. Wann kommt der denn ins Spiel? Und das habe ich auch bei Kurt dann gemerkt, dann teilweise, wenn wir uns unterhalten haben, ne, dass immer so die Fragen auch aufkamen. ah ja, und dann machst du das, ah, interessant und so weiter. Und dass ich es auch ganz wichtig fand, ein Format zu finden, wo man im Grunde genau das zeigt, dass das auch ganz häufig so Hand in Hand geht und wie gesagt, ja, die Dinge sich ja auch total häufig so überschneiden und überhaupt nicht abgrenzen, aber trotzdem wieder über abgrenzen und wie es das tut. Und genau, und dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen das ja sowieso und es wäre doch eigentlich total nett und authentisch, wenn Leute das irgendwie so für sich auch mitkriegen könnten, weil wir auch bestimmte Fragestellungen immer wieder auch so uns angeschaut haben, die ja sowieso auch immer häufig kommen, ne? Oder die, wo man so das Gefühl hat, beschäftigen sich ja nicht nur wir mit, oder die Dinge, die gehen uns ja nicht nur durch den Kopf, ne? Das wäre ja Quatsch. Und ja, und zudem war einfach meine Affinität ist halt immer schon so ein bisschen auch zum Audiomedium gewesen, weil ich halt auch beim Radio lange gearbeitet habe.
Was hast du da gemacht?
Ich war halt beim Radio freie Mitarbeiterin damals. Also ja. Ich habe ganz früher mal ein Praktikum da gemacht, so noch zu Schulzeiten. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe mir ganz früh so ein Aufnahmegerät gewünscht, auch damals mal als Kind.
Habe ich auch schon aufgenommen als Kind. Vorgelesen, ja? So Horoskop und Wetter aus der Zeitung,
ja,
auf Kassette
auch.
Noch.
Ich auch.
Meine Eltern mussten sich das anhören dann auf der Autofahrt. Ja, ja, genau. Ja, die haben dann so ein Radioprogramm bekommen. Ja.
Ach, wie geil.
Noch mit so einem Casio-Keyboard irgendwie Melodien dann eingespielt und so.
Cool. Echt?
Ja, ja, genau. Ja, das hast du auch gemacht, ne?
Ja. So habe ich es so professionell nicht. Ja, so aber ja, ich habe halt immer schon so ich auch aber. So.
Ja? Ich habe Hörspiele aber gemacht früher.
Hast so Hörspiele
mit Werbeeinblendungen
ja.
gemacht.
Stimmt, okay, du hast Hörspiele gemacht.
Aber das ist so spannend, weil jetzt kommen wir so zum Thema Ressourcen. Ne?
Ja.
Und was zu finden, jetzt, und jetzt podcasten wir wieder. Wir machen ja eigentlich jetzt das Gleiche. Ne? Außer, dass wir, das irgendwie scheint, als wären wir jetzt irgendwie etwas, hätten wir etwas mehr gelernt in der Zwischenzeit und stellen das Ganze noch ins Internet. Aber die Ressourcen sind ja meistens das, weil du vorhin fragtest, was kann man machen, um gesund zu bleiben, was einen biografisch früher schon interessiert hat. Das sind ja meistens die Dinge, ne? Die bleiben genau. Es ja irgendwie auch. Und man muss sie halt finden, die richtigen Stimmt. Sachen. Ne? Ja. Wenn mir jetzt einer sagen würde, ja, zum Ausgleich geh mal Volleyball spielen oder so und ich habe da keine Affinität zu, dann würde das ja nicht viel bringen. Ne? Aber dieses Audio-Medium
ganz genau.
In unserem Fall, das cool. Ist es. Das ist es.
Ja. Ja. Deswegen cool. Frage ich das auch immer ja. Ganz gerne. Was haben Sie denn früher immer so gern gemacht?
Genau.
Was war denn so die glücklichste Zeit in Ihrem Leben? Ja. Oder in deinem Leben und was hast du denn dann immer gerne gemacht, ne? Und dann merkt man echt so, die haben für sich echt bestimmte Tätigkeiten völlig ausgeblendet und haben natürlich auch Gründe dafür, ne? Sowas wie, ich habe ja jetzt Kinder, aber dann denke ich mir so, ja, aber man kann doch trotzdem irgendwie so Zeitfenster für sich ja auch schaffen, also es ist ja nicht auch nur immer eine Ausrede oder ein Argument für ja. Alles, ne?
Also mein Radiosender hieß Happy Times.
Echt? Ja, cool. Gott, ist ja. Ein eigener Radiosender.
Naja, auf Kassette. Also ja. Ich hatte nur zwei ja. Hörer, aber cool. Ja, ja, genau.
Ich hatte nur zwei, deine Eltern, ne?
Ja, ja, genau.
Genau.
Ja. Genau. Ach Mensch, ja, das ist ja witzig. Ja. Dann, ja. Ja. Aber sag mal, ich dachte ja. In der ersten Folge, dass du nicht ganz so begeistert warst, aber das war dann ein falscher Eindruck.
Echt?
Ich dachte okay. Erst so, ich dachte Aha. Erst, du sollst das machen. So?
Ach so, nee, im Gegenteil. Nee.
Okay,
vielleicht,
ja.
Vielleicht war das dann so dieses, das kriege ich auch dann als Rückmeldung so. Das
war aber witzig
boah, dann wirklich so, dann wirklich so ernst oder so, ja. Weil dann war es vielleicht mein eigener Anspruch so, jetzt muss ich ja voll mega seriös reden und so sprechen. Das kann vielleicht sein, dass es am Anfang so war.
Aber trotzdem, nee, das war aber gerade auch Bock witzig, drauf. Diese Natürlichkeit
ja.
So da drin.
Ja,
also,
okay.
Und dass ich habe ja öfter Patienten, da denke ich jetzt immer an euch, die erzählen, ja, ich bin so unzufrieden auch mit meinem Partner, weil wir leben so zusammen wie Brüderchen und Schwesterchen. So, das habe ich jetzt häufiger schon mal gehört, muss ich immer an euch denken und denke dann so, es muss doch gar nicht so schlimm sein.
Ne?
Außerdem ist es doch eigentlich total gut, oder?
Ja.
Also ich habe keine Geschwister, deswegen finde ich das total interessant, hier mit euch zu sprechen. Aber es kann also auch richtig Spaß machen, oder?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also bei uns ist ja auch so, dass wir dadurch natürlich nochmal uns viel häufiger sehen. Manchmal ja sogar sagen wir dann auch ganz offen im Podcast, uns öfter sehen, als wir wirklich unsere Partner sehen.
Das ist gut, ne?
Ja.
Ist
super. So kann auch eine Ehe super funktionieren.
Also da auch wirklich nochmal ein Dankeschön an unsere Partner, dass sie das alles mal so mitmachen. Aber
und liebe Grüße.
Genau. Ja. Liebe Grüße, genau.
Ja.
Aber was man sagen muss, was ich finde, was sich ein bisschen verändert hat, ist in unserer Familie jetzt oder auch bei uns beiden, das haben wir bisher auch noch nie im Podcast besprochen und ich glaube, wir beide persönlich auch noch nicht, ist, dass wir schon sehr viel natürlich jetzt in diesem Podcast-Thema stecken und wenn wir uns sehen, sehr viel in die Planung gehen und natürlich auch oder einfach viel darüber reden und in unseren Rollen sind. Und ich glaube, also mir ist das Weihnachten zum Beispiel auch aufgefallen, dass es natürlich ein großes Thema zwischen Cord und mir einnimmt. Und dann merkt man halt einfach, wenn da andere Personen bei sind, wie zum Beispiel, wir haben ja noch einen Bruder. Ne?
So.
Und genau, genau, oder unsere Partner dabei sind oder so. Das ist natürlich dann auch echt, da muss man sich so ein bisschen, finde ich, immer disziplinieren. Oder auch, wenn wir jetzt so unterwegs sind, dass wir uns auch immer wieder zu ermutigen, zu sagen, sag mal, jetzt erzähl doch erstmal privat, was läuft denn da so? Weil wir schnell da rein jetzt, also ich finde, wir verfallen da immer schnell rein, auch darüber zu sprechen. Es gibt ja auch viele Dinge zu organisieren und Cord und ich, wir sehen uns wirklich selten. Erstmal, weil wir auch nicht um die Ecke wohnen. Und wenn wir uns dann sehen, dann wird das natürlich zu so einem, boah, wir müssen jetzt erstmal überhaupt alles planen und erstmal alles besprechen. Und genau. Und das ist manchmal so ein bisschen, finde ich persönlich, eine Krux, aber da sind wir auch relativ aufmerksam und versuchen das ja auch bewusst zu verändern, ne? Oder also genau.
Wir haben nochmal die Leidenschaft, so auf Filme zu gucken. Ne? Wir sind dann so die Fraktion, die gerne mal Gruselfilme gucken, weil die Partner das nicht so gerne machen.
Ja.
Und dann sagen wir mal immer, dann sagen wir, wenn wir uns dann privat treffen, nicht zum Podcast, so, ach komm, eine Podcast-Folge nehmen wir eben auf und dann können wir ja immer noch den Film gucken.
Dann gucken wir noch einen Horrorfilm, genau.
Und nach der Podcast-Folge sagen wir, so, jetzt gehen wir doch lieber ins Bett. Ne?
Ja, ja. Na, man ist danach, genau, es ist, man gibt ja auch nochmal Energie rein. Ihr habt ja auch beide Jobs tagsüber. Ne? Und ja, genau. Ich finde, man merkt das meist hinterher so, was man nochmal auch alles gegeben hat. Ne?
Ja.
Aber total, jetzt fangen wir schon wieder an mit der Selbstbeweihräucherung. Ne?
Ja, das war jetzt dringend
aufhören. Das ist, glaube ich, ein sicheres Zeichen, dass man langsam zum Ende der Folge kommt.
Das stimmt. Genau. Ich glaube auch, wir haben auch schon, glaube ich, jetzt alles gesagt, oder?
Ja, lass uns vielleicht trotzdem noch eine Frage beantworten. Die würde ich gerne an Alex abgeben.
Ja.
Und zwar mit der Frage, wenn wir jetzt Betroffene hätten, die sagen, Mensch, Psychosomatik könnte vielleicht mein Thema sein. Würdest du denen irgendwas empfehlen oder würdest du Menschen, die damit irgendwie unsicher sind oder so, gibt es da irgendwas, was du da denen sagen würdest, wenn wir so Hörer hätten?
Ja, ich würde auf jeden Fall nicht alles glauben, was so im Internet steht, weil ich habe mal häufiger so recherchiert und habe Psychosomatik, alles, was ich auch so eigentlich, womit ich zu tun habe, da finde ich wirklich immer noch so unterschiedliche Quellen, unterschiedlicher Qualität und teilweise wirklich vereinfacht und falsch. Also es steht häufig noch so, dass es so ganz getrennt wäre, ne? Eben der Arzt für den Körper und irgendwie ganz unterschiedlich viel, das ist ja auch ein Geschäftsbereich, den sich viele okkupieren wollen, ne? Die sich dann zuständig fühlen irgendwie für die psychische Seite. Und ich glaube, es wäre eigentlich gut, wenn man glaubt, davon betroffen zu sein und darunter zu leiden, zunächst mal entweder mit dem Hausarzt zu sprechen, der einen schon gut kennt. Das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt im Podcast. Und ich finde das auch ganz wichtig. Das wird häufig unterschätzt. Also diese lange Beziehung, also wenn man einen hat. Ja. Wenn man keinen hat, finde ich wichtig, eigentlich einen zu suchen und auch das aufzubauen. Ne? Dass er so ein bisschen weiß, wie man so lebt und worunter man so leidet. Und das ist häufig ein ganz wichtiger Überblick. Ich merke bei mir selber, ich vergesse dann auch manche Sachen und das ist eigentlich ganz spannend. Er sagte, naja, ne, da und da hatten sie schon mal Grippe, ne, das lasse ich mich auch immer impfen. So, nur so ein Beispiel. Also das kann man nicht alles selber machen. Das finde ich schon gut, einen kompetenten Hausarzt zu haben. Das ist so eine Sache. Und was kann man noch tun? Psychotherapeuten aufsuchen, ne? Niedergelassene Psychotherapeuten sich mal vorstellen und wenn man Beschwerden hat, kann man eigentlich abklären lassen, wie in anderen Fachgebieten auch. Es ist auch nicht so, bei allen jedenfalls, wie in diesem Klischee, dass man da immer eine Diagnose bekommt und dann da einkassiert wird und 300 Sitzungen auf die Couch muss. Ja. Also mag es geben, ne? Aber ja, man bleibt ja selber kritisch und du hast es auch schon öfter gesagt, Cord, man soll immer auf seine eigene Intuition auch hören. Ja, aber ich glaube, dann sind das so die Dinge, die man machen kann und euren Podcast hören, Psychcast hören, so um sich selber so ein bisschen Informationen zu bekommen. Und wie gesagt, so bei einigen Portalen, die es so gibt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde da einige Infos nicht ganz nachvollziehbar, so im Netz.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Bin ich voll bei dir. Auf jeden Fall. Und ich würde mir wünschen, das haben wir in der Folge mit der Miriam Junge angesprochen, dass es vor allen Dingen, finde ich, auch mal wichtig ist, dass man immer bei seinen eigenen Leisten bleibt. Also dann zum Beispiel, wenn ein Psychotherapeut behauptet, ja nee, ich weiß genau, wie das ist, so nach dem Motto, dann hat dann ihr Arzt keine Ahnung oder der keine Ahnung.
Ja,
oder, auch
ja,
bei,
ja,
oder halt auch bei anderen, ne? Auch Ärzte dann sagen so, nee, das ist das und das. Ne? So, dann das finde ich immer sehr gefährlich. Ne?
Ja.
Also da finde ich immer wichtig, dass man dann so sollte, finde ich, auch als Hausarzt, und ich, so gute Hausärzte bin ich von überzeugt, machen das auch, die würden dann sagen, das weiß ich nicht, gehen Sie mal zum Spezialisten, dann gucken wir uns das mal genauer an, vor allen Dingen, wenn die Symptome anhalten, ne, dass man so vorgeht, so würde ich das auch immer machen.
Ja.
Also ich würde immer sagen, ist ja eh vor jeder Psychotherapie, muss man das körperlich abklären lassen. Das betone ich auch immer, dass das wichtig ist, weil ich kann als Psychotherapeut nicht wissen, ob da was am Herz ist. wenn einer kommt und mir voll die Symptome einer Panikattacke schildert, kann ich ja jetzt schlecht sagen, jo, ist auf jeden Fall eine. Ja. Weil ich kann nicht in das Herz reingucken, ne? Also deswegen, das.
Genau.
Ja,
ich würde sagen, wir müssen zum Ende kommen langsam.
Ja, okay, auch, der Akku schwächelt schade. Schon hier. Ne?
Akku schwächelt schon, geschuldet und auch für die Hörer, dass sie auch mal ein Ende kriegen. Nein, Quatsch. Ja. Aber es war, ich hätte jetzt auch noch ewig weiter quatschen können.
Ja,
also total. Ich glaube, Alex, wir müssen
werden uns
das fortsetzen. Oder?
Genau, sehr wir setzen gerne. Das fort. Ja, wo muss ich hin? Wo kann ich hinkommen mal zu euch? Wo wohnt ihr noch mal?
Ach, Düsseldorf.
Düsseldorf ist super. Ne? Ja, genau. Ja. Können wir mal machen irgendwie.
Bringst du den Jan mit?
Genau, wie weit ist denn das? Düsseldorf-Köln?
Das sind eine halbe Stunde.
Super, 20 Minuten. Ja. Das machen wir mal. Der wäre bestimmt gern mal dabei.
Wir würden auch nach Köln kommen zum Jan. Also ist auch kein Problem. Ja.
Super. Ja, denn wenn ich nächstes Mal bei Jan bin, dann treffen wir uns mal, oder?
Sehr gerne.
Das wäre doch toll.
Würde ich mich auch freuen, auf jeden Fall.
Machen wir Psychiatrie vielleicht ein bisschen mit Jan. So.
Vielleicht können wir auch die Hörer dazu mal ermutigen, jetzt die das mitbekommen, gerade unsere Absprachen hier. Wenn ihr Lust habt oder noch mehr hören wollt, dann könnt ihr euch gerne natürlich auch nochmal dazu melden und vielleicht auch dazu äußern, was ihr spannend fändet. Genau, was so die Schnittstellen wären oder Fragen, die wir dann so aufgrund dessen, dass wir so drinstecken in den Themen, nicht so auf dem Schirm haben. Also, dass man da vielleicht auch nochmal ermutigt, uns ein bisschen,
sehr gerne.
was sie sich gut vorstellen könnten nochmal. Ne?
Vielleicht können ja eure und unsere Hörerinnen und Hörer auch mal kommentieren, wie sie sich selber psychosomatisch fit halten oder was ihnen hilft, um psychisch und körperlich im Gleichgewicht zu bleiben. Da gibt es ja auch viele Dinge, die bei einigen passen, wo sich vielleicht andere dann Ideen abholen können. Also können ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, finde ich immer sehr spannend eigentlich, ne, was da so nach den Sendungen noch für Impulse dazu kommen.
Genau.
Ja.
Stimmt.
Guter Hinweis nochmal.
Ja.
Ja. Gut. Alex, schön, dass du da warst, dass wir dich an den Tisch bekommen haben. Grüß den Jan mal ganz lieb.
Ja, danke, mache ich auf jeden Fall. Ja,
bitte, bitte.
Ja, euch auch vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht bei euch.
Ja, ja uns auch.
Uns auch.
Super.
Ja. Danke, Judith. Schön, dass du da warst.
Ja, danke, Conny. Fand ich auch. Schön, dass du da warst.
Dann kommt gut nach Hause. Vielen
Dank, liebe Gäste.
Mama.
Genau. Ja, danke fürs Zuhören. Okay.
Jo, tschüss. Ciao.